Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi Schlögel und mir, Curly. Heute zu Besuch Rainer Schneidmann. Ich habe mir sagen lassen, dass er einer der besten Winzer aus Schwaben ist, direkt aus der Nachbarschaft von Stuttgart. Da ich ja eine prägende Zeit meines Lebens da unten verbracht habe, wie ihr ja hören könnt, wenn ich rede, habe ich da natürlich voll Bock drauf. Auch voll Bock habe ich natürlich jedes Mal, wenn wir uns zum Aufnehmen des Podcasts hier im Hotel Orania treffen. Die super nice Suite fühlt sich tatsächlich an wie unser Wohnzimmer und wenn wir irgendwann mal das Bett runterklappen, wie unser Schlafzimmer. Habt ihr Terroir und Adiletten eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, macht das unbedingt, damit ihr keine Folge verpasst. Auch nicht verpassen solltet ihr den Podcast Foodie und Brudi jeden Dienstag. Es geht um Essen, Köchinnen und Köche, geile Restaurants und Gastro-Tipps, Trends, Fleisch, Vegan, Grill, also alles, auf was ihr Bock habt. Worauf ich jetzt Bock habe? Willi!
Ein herzliches Hallihallo von meiner Seite.
Hallo, auch von meiner Seite.
Servus, Curly, was geht, Alter? Was war bei dir los letzte Woche?
Ey, alles eigentlich richtig geil. Ich habe tatsächlich meine erste eigene Wohnung gefunden letzte Woche. Das ist richtig crazy.
Deine erste eigene Wohnung? Wie lange lebst du jetzt schon in Berlin?
Naja, ich habe halt immer nur in WGs gewohnt, mein ganzes Leben lang. Seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin.
Du bist gleich alt wie ich, oder?
Das könnte eventuell sein.
Du bist 86er Jahrgang.
Ja.
Und du hast immer nur in
aber
WGs
1886.
Gewohnt. Du hast immer nur in WGs gewohnt.
Ja, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich immer nur in WGs gewohnt.
Wie hast du das überlebt? Also,
ich weiß es nicht.
Also, natürlich kann ja auch geil sein, aber will man nicht irgendwann mal seine Ruhe haben?
Doch, jetzt. aber ich meine, das war halt irgendwie. So, weißt du, die WGs, die ich hatte, waren auch immer richtig geil und die WG, in der ich jetzt noch wohne, die ist halt einfach übertrieben krass, eine übertrieben krass geile Wohnung so. Und aber wie es die Zeit wollte, habe ich jetzt tatsächlich eine Wohnung gefunden. Deshalb hätte ich eh nicht mit auf die Raw können, weil da musste ich irgendwie gerade noch mehrere Kredite aufnehmen, um die Kaution zu überweisen.
So groß, oder was?
Naja, nee, ich so broke, ja. Nee, Quatsch, alles gut. Aber ich habe angefangen...
Die Kontonummer fürs Spendenkonto blenden wir gleich danach.
Ja, safe. PayPal, das ist noch einfacher. Auf jeden Fall habe ich jetzt gesagt, ich habe eine erste eigene Wohnung, beziehungsweise sollte es eigentlich eine Überleitung sein, weil... Unser nächster Gast, der kommt ja aus der Stuttgarter Umgebung, ne?
Aus Studi.
Und meine erste WG war tatsächlich in Stuttgart. Wo ich mit 18 bin ich von zu Hause ausgezogen, da bin ich nach Stuttgart gezogen, in die Schreiberstraße. Und da haben wir eine richtig crazy Hip-Hop-WG gemacht und haben so unser erstes Label gegründet und so.
Echt,
ja, richtig krass, ja.
Du hattest ein Label, Marc?
Ja, klar.
Hatte jeder,
oder? Nee, hatte nicht jeder, aber ich hatte eins. Nee, das war auf jeden
und
Fall...
Und wer war auf so deinem Label? Keiner, oder?
Ich. Ja, ich und mein Homie, wir haben es gegründet und uns selber gesigned. Halt,
normal. Du hast einen richtig fetten Vertrag gemacht, oder?
Richtig fett, jawohl.
Alter, du bist so blöd, du bist so keiner.
Naja, wir haben halt einfach so ein, naja, Label ist übertrieben, halt so ein Kollektiv gegründet und das hatte den wunderbaren Namen Schnitzelfett. Ja, das war richtig geil. Und da, das war die erste WG tatsächlich, auch im 5. Stock oder so. Und da haben wir dann gedacht, ja okay, wir machen jetzt halt so eine Einweihungsparty. Digga. Das war einfach Krieg, einfach. Das war während dieser Party gingen so 4 Verstärker kaputt, 4 Plattenspieler. Irgendwann ist das Klo kaputt gegangen, dann haben die Leute sich anders entledigt, sag ich mal, nicht mehr im Klo. Und das war auf jeden Fall, wo ich da aufgewacht bin, das war so der erste Schock von, okay, so ist das also, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt.
Wahnsinn.
Das war auf jeden Fall krass.
Hast du mit der renoviert, oder?
Wir mussten danach mehr oder weniger renovieren, ja. Ja, aber das war so richtig Klischee. Wir hatten so einen Homie, der hat dann so Graffitis in die Wohnung gesprüht und alles so richtig, richtig geil. Und ein Dachboden hatten wir. Das war so richtig Stuttgarter Oldschool-Haus mit Dachboden, Wäsche
auf dem Dach. Ich stelle mir Stuttgart immer so super spießig vor.
Ey, Stuttgart ist, wenn du es natürlich mit Berlin vergleichst, auch ziemlich spießig, aber es hat schon so hat schon ein bisschen Swag. Wenn du jetzt aus Berlin da hinkommst, immer wenn ich in Stuttgart bin und einen Spliff auf der Straße rauche und Joint, dann sagen wir mal, Digga, das geht hier nicht.
Aber jetzt geht bald alles.
Jetzt geht bald alles, genau. Aber früher waren immer alle schockiert und ich musste mich erst wieder kurz einnorden, dass ich wieder in Stuttgart im Süden bin und da dir die Uhren irgendwie ein bisschen anders drehen. Aber generell war das die erste WG und so ging das immer weiter, immer weiter, bis ich jetzt tatsächlich in meine erste eigene Wohnung einziehe. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Morgen kriege ich die Schlüssel. Ich bin krass aufgeregt. Wie heißt das nicht? Humidor, also wie heißt so ein Weinschrank? Wie heißt so ein Weinschrank, wo man so ein Profi-Weinschrank? Hat doch irgendeinen Namen. Was hat der Steve im Keller? Wie heißt es?
Weinkühlschrank.
Weinkühlschrank, okay. Ja, dann kaufe ich mir einen Weinkühlschrank jetzt für meine erste eigene Wohnung. Auf jeden Fall meine alten, weil da ging der Kühlschrank nicht mehr richtig. Jetzt habe ich dann bald sogar einen Weinkühlschrank. Das ist auf jeden Fall nice.
Läuft.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Auch freue ich mich.
Vielleicht gibt es eine Firma, die was sponsern will.
Ja, die Weinkühlschrank-Firma, die kann gerne mal vorbeikommen bei mir. Ich wohne noch im Erdgeschoss ab jetzt. Das heißt, sie müssen.
Zügst du nicht so Transport auch relativ easy?
Aber ich brauche es, glaube ich, so viel. Ich habe schon so viel.
Aber weil es gerade sagt, Stuttgart, unser nächster Kollege ist auch fast aus Stuttgart, nicht? Haben wir gesagt.
Genau, aus dem
Fellbach.
Remstal, oder? Fellbach, auch legendär. Jeder, der in Stuttgart wohnt, der war auch schon mal in Fellbach im Jugendhaus bei irgendeiner Jam. Also da werde ich ihn gleich auch noch zu befragen. Und ich bin gespannt auf seine Stuttgarter-Stories, ob er auch schon in WGs da gewohnt hat oder ob er direkt im Weinkeller geboren wurde. Wir wissen es noch nicht, aber herzlich willkommen heute bei Terroir Adiletten.
Und ich freue mich riesig, Rainer Schneidmann. Endlich mal ein Winzer heute da, der durstig ist und meint, er hat im Zug schon vorgeglüht. Wunderbar.
Geil.
Was, durstig?
Sehr sympathisch.
Lieber Rainer Schneidmann, schön, dass du da bist heute.
Ja, ich freue mich auch. Mein kleiner Ausflug für den Schwaben in die große Stadt. Tut gut.
Spannend.
Da finden sich ja heute zwei. Curly hat sich schon hervorragend vorbereitet heute. Er weiß nämlich wahrscheinlich, dass Württemberg eines der Weinbaugebiete ist, wo es mehr Rotwein gibt. Deshalb hat er sicherheitshalber auch schon eine Coca-Cola dabei.
Zwar unterbewusst.
Für ein wunderbares Cola-Rot später. Nicht?
Ja, perfekt. Korea incoming auf jeden Fall.
Wunderbar.
Nee, aber ich kenne das auf jeden Fall noch von früher, wo ich in Stuttgart bzw. Karlsruhe im Feindesland gewohnt habe und immer nach Berlin gefahren bin, da fand ich das tatsächlich ein richtiger Ausflug immer. Es war so richtig, oder wenn ich mit meiner Band hier Gigs hatte, das war immer so, boah, wir fahren nach Berlin, wir spielen in Berlin. Das war auf jeden Fall immer aufregend.
Ja, wobei wir Wenger oder wir Winzer, wir waren ja, ich habe das Gefühl, ich wohne eigentlich mehr in Berlin. Früher, ein paar Jahre lang, waren wir ja dauernd da. Also, oder? Also es hat nur jetzt halt die letzten, ich kann mich nicht mehr erinnern, wieso? Also aus irgendwelchen Gründen hat es nachgelassen.
Die letzten
anderthalb Jahre wurde das irgendwie weniger.
Also. Ja, mal schauen, was heute rauskommt bei der ganzen lustigen Sache, die heute wieder diskutiert wird. Württemberg.
Ja?
Kurze Allgemeininfo. Ich finde ja, Württemberg ist komplett unterrepräsentiert in der kompletten deutschen Weinlandschaft. Liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass ihr das meiste selber trinkt, oder?
Ja, die Legende hält sich. Also ich glaube, es wird schon viel getrunken noch im Land, aber es wird natürlich auch viel außerhalb angeboten. Und wenn ihr in die Supermärkte schaut, sogar in die Discounter, steht halt Württemberger schon rum und halt leider in der Literflasche und
aber das ist meistens Genossenschaft, Württemberg.
Ja, wir sind halt genossenschaftsgeprägt. Ja, das ist halt also da muss man sehr tief in die Geschichte gehen, um zu wissen, warum das so ist und wieso wir jetzt gerade da sind, wo wir sind. Wir sind, ich glaube auch, natürlich sind wir underrated, aber in Berlin geht's. Aber in Berlin sind die Schwaben ja sowieso, haben wir einen schweren Stand, habe ich gehört. Weiß nicht.
Naja, mittlerweile ist es, glaube ich. Hat sich das, glaube ich,
sich angeglichen.
Angeglichen. Es gibt jetzt einfach mehr Schwaben wie Berlin und das ist so.
Ja. Und die Quoten.
Ich habe gedacht, die Steirer werden inzwischen der Überzahl. Ja.
Nee, da gibt es eigentlich nur zwei, drei, aber die sind so laut, dass man denkt.
Ja, Lautstärke, das sind jetzt wir Schwaben eher schwach in der Lautstärke, das stimmt.
Wie bist du zum Weinmachen gekommen überhaupt?
Ja gut, wir haben eine riesen Tradition. Also das Liebste ist mir immer noch, wobei ich weiß nicht mehr gar nicht, ob ich das zugeben soll, so wie es aussieht, sind tatsächlich meine Vorfahren. Waren wohl immer schon Weingärtner und Wir haben also 19 Generationen so verbürgt in den Büchern und so. Wow. Aber die älteste Generation ist schon Bürger und Weingärtner. Das wird natürlich in Fäber schon vielleicht gar nicht von heute auf morgen. Also ich gehe davon aus, dass noch ein paar mehr Generationen da waren. Und der Skandal, es sieht so aus, als ob irgendwelche Vorfahren von mir aus der Steiermark eingewandert sind. Hat mir immer gut gefallen. Seit wir Sauvignon Blanc machen, fand ich das ganz gut. Aber ansonsten versucht man das jetzt nicht hervorzuheben, meine ich.
Man verdrängt. Ja, du hast halt auch bei deiner Weinauswahl mehr an mich gedacht, offensichtlich, als an dich und deine Heimat.
Weinauswahl ist für mich immer schwierig. Ich würde rein am liebsten immer alles mitnehmen, aber der Koffer wird so schwer. Und, ich weiß auch nicht. Ich habe natürlich immer das Falsche dabei, ist ja klar. Immer gefühlt.
Na, wenn es gut ist, ist es nie falsch.
Aber übrigens, zum Weinmachen bin ich gekommen, nicht aus der Tradition, sondern irgendwie aus einem Bauchgefühl raus. Ich war eigentlich schon Architekturstudent und habe dann die Kurve noch gekratzt.
Wo hast du studiert? In Berlin oder?
Stuttgart. Hätte ich studiert. Ich war nur immatrikuliert.
Aber hast du fertig studiert?
Nein, ich bin nicht mal angefangen.
Wie kam, warum?
Puh, die Geschichte kann ich eigentlich gar nicht mehr richtig erzählen. Also ich war Abiturient und ganz sicher Architekturstudent. Auch die ganze Familie. Ich habe einen jüngeren Bruder. Es war ganz klar, dass es mit dem Weinbau bei uns aufhört. Mein Vater war in der Genossenschaft, wie es sich gehört, in Fellbach, in Württemberg. Und ich war schon immer, das Weinbau war toll, also dieses ganze Feeling und es war irgendwie was Besonderes. Ich hatte das Gefühl, das ist schon was Besonderes, aber trotzdem wollte ich es nicht unbedingt machen, weil ich natürlich gesehen habe, was da dahinter steckt auch. Ja. Also es war jetzt nicht so sexy. Wir durften ja auch als Kinder, manche sind kicken gegangen und wir mussten dann oft im Weinberg helfen. Es war jetzt nicht so der ganz große sexy Vorteil. Aber da muss halt alt genug werden und ich bin dann in Kontakt gekommen, man kann es ja heute sagen, ich war dann echt bei der Bundeswehr in Bayern und habe da Leute kennengelernt im Offizierscasino, die top ausgebildet waren, Traube Thornbach-Leute. Ich habe meine ersten Weinproben gemacht, keine Ahnung, also ich habe da Weine geholt halt bei der Genossenschaft, habe es den bayerischen Offizieren dann irgendwie, habe da halt meine Sachen dazu erzählt und irgendwie habe ich gemerkt, da lebt was und es war auch die Zeit, als die ersten guten Weine gab in Württemberg, also so die Daudels und die Ellwangers hinten im Remstal, da gab auf einmal, also es war einfach irgendwie, lag was in der Luft. Ja. Und
was für Zeit war das?
88, 89 und ich habe dann vor allem, was auch ein Effekt war, ich habe dann jede zweite Woche bei meinem Vater gearbeitet, also richtig, nicht nur so zwischen der Schule, sondern einfach immer eine Woche, jede zweite Woche. Und irgendwie habe ich Feuer gefangen. Ich kann es euch auch nicht sagen. In einem schwachen Moment habe ich dann meinem Vater gesagt, ich übernehme den Betrieb doch, ich war doch nicht Architekt. Wundert mich heute selber noch, aber so lief es dann. Lehre gemacht und Geisenheim und das übliche Neuseeland gearbeitet und Italien gearbeitet und dann war klar, dass ich nicht in der Genossenschaft bleiben kann. Das war mir. Also, das ist die Geschichte.
Und die Weine, die du den Offizieren da ausgeschenkt hast, das waren Weine von euch?
Von der Genossenschaft halt, ja. Und da habe ich kann echt nicht mehr sagen, was ich da gemacht habe. Ich habe halt meine Storys erzählt, woher es kommt und was wir, und die waren für die bayerischen Offiziere jetzt gereicht, was ich erzählt habe.
Geil, also hast du sozusagen den Sommelier gemacht für die und die haben die aus der Hand gefressen danach.
Ja, gut, da hat man eh so, als die da waren, die wissen das so, Ordonnanz, das ist schon eigentlich ein, also da habe ich gelernt, was man ja vorher nicht so richtig mitkriegt, dass die Welt ungerecht ist, weil das war schon damals noch wie 15, ja, die anderen haben irgendwelche Manöver gemacht und lagen im Dreck rum und wir haben da Kaffee serviert und haben Trinkgeld bekommen. Also die Welt war ungerecht, das habe ich gelernt und das ist, da lernt man eh viel. Gut, ab 19 nimmt die Landkurve. Die steigt rapide an, glaube ich, bei den meisten.
Oder nimmt ab.
Keine Ahnung. Also bei mir ist sie angestiegen. Okay, auf jeden Fall. Ich weiß echt nicht mehr, was ich denen erzählt habe. Aber gleichzeitig sind wir natürlich mit den Jungs nach München gefahren, die sich ausgekannt haben. Also Schumann, Karl Schumann Bar. Also es war ja Hammer, ja, für mich. Als Württemberger Genossenschaftswänger oder Sohn, du kommst ja nicht in Kontakt mit der Sternengastronomie oder so. Damals schon, das war noch 80er, ja, das war... Ich meine, du wisst selber, wie lang es mit sich entwickelt hat, mit dann Witzigmann und die ganzen Sachen. Das war ja, da war Deutschland noch ganz woanders, wie wir es heute sind, kulinarisch.
Und wann ging es dann los, richtig, mit dem Weingut anstatt Genossenschaft?
Ja gut, ich habe dann gekündigt, habe dann natürlich die alte Scheuer da umgebaut, die alte, ja, was wir halt hatten, und den Keller gerichtet. Und dann war mit 3 Hektar, 97 der erste Jahrgang.
Aber erklär mir mal kurz, Unterschied, Weingut, Genossenschaft... Dass ich es verstehe.
Also, wenn ihr wollt, wenn es euch nicht zu viel ist, wir können ja mal ganz zurückgehen.
Ja,
also
wir haben eineinhalb Stunden Zeit.
Ja, ach so, aber na, super.
Perfekt.
Also früher in Württemberg, es gab im Gegensatz zu so Rheingau oder also vor allem im Rheingau gab es natürlich die Klöster und große Institutionen, die sich um den Weinbau gekümmert haben. Ich glaube, in Württemberg war früher schon immer der Weinbau, den gab es schon ewig. Man weiß nicht genau, wann es so richtig losging, aber also 1000 Jahre auf jeden Fall. Und das war natürlich auch eher so Nahrungsmittel, teilweise eher als Genussmittel. Und das hat sich so entwickelt. Es gab mal eine riesige Ausdehnung. Es gab mal 40.000 Hektar allein in Württemberg Rebfläche. Also heute hat ganz Deutschland 100.000. Ja. Dann gingen die mal wieder zurück und so. Und die Wengerter waren immer, der Weinbau war ja auf die Berge, auf die Hänge normalerweise die meiste Zeit beschränkt. Weil auf den fruchtbaren Böden, im Flachen, musste man Nahrungsmittel anbauen. Und es hat sich halt so, auch durch die schwäbische Realteilung, das hat natürlich jetzt wieder politische und auch religiöse Gründe, diese Gerechtigkeitsgeschichte, dass eben jedes Kind wirklich gleich viel kriegt. Dadurch sind natürlich diese Höfe immer kleiner geworden. Es wurde immer schwerer, darauf zu leben. Und aus dieser Geschichte raus, dann gab es ja diese schlimmen Jahrgänge am Anfang vom 19. Jahrhundert, wo dann der Vulkan in Indonesien ausgebrochen ist, wo dann hier bei uns mal ein Sommer komplett ohne Sonne war, wo es geschneit hat im Juli, wo es kein Ertrag gab. Und da sind die Leute ja, auch in Irland ist es ja so, also da gab es dann die ersten Krankheiten. Also es war eine, also von der Landwirtschaft her eine ganz schwierige Zeit. Die Leute sind verhungert, das kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen. In Württemberg sind Leute verhungert. Und dann wurden zum einen die ersten Weinbauschulen gegründet und dann haben die Pfarrer haben das nicht mehr mit angucken können und haben Genossenschaften gegründet, weil das große Problem war, dass die Wengerter praktisch den Wein daheim hatten, diese Trauben irgendwie verarbeitet hatten, natürlich auch technisch teilweise primitivstens, und waren dann abhängig von diesen sogenannten Weinherren, die ihnen den Wein abgenommen haben. Und die haben halt die Runde gehandelt ohne Ende. Das könnt ihr euch vorstellen. Jeder in der Straße waren 30 Wengerter. Und dann haben die halt da, also die hatten praktisch keine Chance, einen gescheiten Preis dafür zu kriegen. Mhm. Und die ganze Idee der Genossenschaft war, das zusammenzufassen, dass man also so eine, im Prinzip eine Kartell macht, ja, eine Preisabsprache, glaube ich, war.
Die Gewerkschaft.
Ja, ja, ja. Und auch, dass das zusammengefasst wird und auch, dass man auch das Wissen, also die Technik und also den Anbau verbessert. Das waren also die Hauptideen. Und früher war in der Genossenschaft übrigens nicht jeder. Also da wurde streng gesiebt. Also da durfte nicht jeder kleine Hurkel durfte mitmachen, das war eher so eine Elite. Das war so der Anfang, so bei uns 1850 in Fellbach rum. Und es hat sich dann entwickelt, wie man weiß heute überhaupt nicht mehr. Es gab keine Flaschenabfüllung, weil es blieb nach wie vor dabei. Es wurde im Fass verkauft, das heißt unter der Kälte weg wurde es verkauft. Es ging in die Bürgerhäuser in Stuttgart, in die Keller runter, zu den Wirten. Und die haben ja den Wein dann selber gepflegt im Keller. Ja, also die waren dann selber verantwortlich dafür. Es gab diese Küfer. Das gab ja früher schon Weinküfer und Fassküfer. Also die Fassküfer haben die Fässer gebaut und die Weinküfer haben sich um den Wein gekümmert. Gab wohl auch welche, die beides gemacht haben.
Curlys Weinlexikon.
Ja, ja, und ich finde es schon spannend. Und manchmal würde ich es heute noch wünschen, dass die Wirte sich um ihren Wein kümmern müssen so sehr, weil wenn sie es nicht getan haben, ist schon im Keller einfach verreckt.
Und dann die haben sie dann immer mal wieder probiert und gesagt, okay, wir müssen uns...
Also man weiß relativ wenig drüber und ich glaube, wir wollen auch viele Sachen gar nicht wissen, was da gemacht wurde. Es wurde auch wahnsinnig viel gepanscht. Und
ein bisschen Zucker nach.
Das war auch der Grund, weil in Stuttgart wurde dann der Ratskeller gegründet im Rathaus, weil diese Ratsherren keinen Bock mehr hatten, das gepanschte Zeug zu trinken. Deswegen haben sie ihre eigene Wirtschaft gegründet, ihre eigene Bar gemacht. Also ich glaube, das wissen wir gar nicht, wie krass das war. Und es war eine Erfolgsgeschichte mit eigentlich die ganze Zeit. In der Nazi-Zeit wurden im Dritten Reich wurden die Genossenschaften ganz stark unterstützt. Und dann gab es in Fellbach die erste Flaschenabfüllung, soweit ich weiß, vom 38er Jahrgang. Ab da gab es Flaschen, vorher gab es keine. Es gab übrigens auch keine Weingüter. Die einzigen Weingüter, die da waren, waren die Adligenhäuser, natürlich die Hofkammer, also vom Herzog und so, vom König später. Und die ganzen Weingüter, über die wir heute reden, die bekannt sind, sind eigentlich erst nach dem Krieg gegründet worden, wirklich.
Also bis 38 wurde alles offen ausgeschenkt, sozusagen.
Vom Fass, ja.
Krass.
Aber halt in rauen Mengen. Und ich will auch nicht wissen, die waren natürlich vom Alkohol her viel niedriger wie heute. Ich meine, teilweise wollen wir da wieder hin, mit weniger Alkohol, frischer und trinkiger. Leider wissen wir überhaupt nicht, wie die Weine geschmeckt haben. Ich glaube, dass sie im Durchschnitt deutlich schwächer waren wie das, was wir heute haben. Aber ja, wir wissen es nicht genau.
Ohne Technik ist meistens ein bisschen schlechter. Ne? Also viele würden mich dafür jetzt wieder schlagen, aber...
Technik, es geht ja um Technik, um Wissen, ja, um ja, dass man sagt, okay, man macht das so und so.
Oder
ja.
Techniken, sagen wir eigentlich so. Ne?
Wobei mich das immer gereizt hat beim Wein, dass du mit sehr wenig Technik geiles Zeug machen kannst, wenn du gescheite Trauben hast.
Ja, richtig.
Also man kann echt, also du kannst, wenn du die Weinberge hast, kannst du mit sehr wenig Technik geiles Zeug machen.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. In eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Also meinst du, das Ausgangsmaterial ist doch immer das Wichtigste. Du kannst jetzt nicht mit Larifari-Trauben und den klassischen Technik einen gleich guten Wein machen wie mit Supertrauben und nicht so guter Technik, meinst du?
Ja, die Idee ist, dass man nichts kaputt macht. Also wir haben die Trauben, die haben eine bestimmte Qualität und die Idee ist, mit Technik oder ohne, dass man möglichst wenig kaputt macht. Wenn du Schrotttrauben hast, kannst du vielleicht durch irgendwelche Rettungsaktionen noch was Trinkbares draus machen, aber es wird halt kein richtig guter Wein mehr. Ja. Also, aber mein Gott, wird viel getrunken, was nicht gut ist.
Wir haben gerade richtig guten Wein im Glasl. Mir schmeckt das sehr gut. Wie ich schon erwähnt habe, hast du heute mehr an mich gedacht anscheinend als an dich oder dein eigenes Weinanbaugebiet. Wir starten mit einem Sauvignon Blanc. Ich glaube, der ist nicht heimisch in Württemberg, so richtig. Ne? Also ist jetzt keine autochtone württembergische Rebsorte.
Wissen wir auch nicht viel drüber. Es gab den auch als Muscat-Silvaner bei uns früher.
Ah, okay.
Und es gab auch übrigens im Dritten Reich wohl, wurde der aus der Sortenliste genommen, durfte nicht mehr angebaut werden. Auch da natürlich wieder ein Grund, das anzubauen, schon allein deswegen. Aber ich habe es angefangen, weil ich in Neuseeland gearbeitet habe und wollte es halt ausprobieren. Und
warst du in Neuseeland?
Ah, das kennt halt, ich glaube, das Weingut kennt hier keiner, Morton Estate. Okay. Das war damals riesig groß. Die meisten Weinberge waren Hawke's Bay, also auf der Nordinsel, Ostseite. Aber wir hatten auch, wir haben dann mitten in der Nacht Saft angeliefert bekommen, runtergekühlten Saft aus Marlborough von Weinbergen da. Da gab es dann so gemeinsame Kelterhäuser und so, sehr spannend. Große, eine Aktiengesellschaft, ja. Ich weiß nicht, damals 200 Hektar groß. Und das Weingut war lustigerweise ziemlich genau 450 Kilometer entfernt von den Weinbergen. Also auch sehr spannend. Also geht alles nur in Neuseeland. Also die Trauben wurden nachts zum großen Teil mit Vollander geerntet. Wurden die 450 mit Vollander, mit der Maschine. Und wurden dann 450 Kilometer auf Lastwagen zum Weingut transportiert. Und das heißt, der Vorteil ist in Neuseeland, es gab auf den 450 Kilometern keine einzige Ampel, glaube ich.
Das heißt, sie können jetzt theoretisch irgendwo ein Weingut in NRW haben und
also so die muss man
Berge in Berlin sozusagen.
Ja, genau. Das ist schon krass. Das liegt aber auch in der Geschichte, weil das Weingut war eines der ältesten in der Bay of Plenty, liegt das. Die hatten ja auch im Norden angefangen, in der wärmeren Gegend mit den Weingütern. Ja, ja. Und dann ging es ja immer weiter Richtung Süden. Und heute weißt du ja, so Central Otago und so ist ja auch genial. Und,
Okay, Bergmandel 2020, Sauvignon Blanc. Seit wann machst du den Wein?
Curly, Wein, das Wörterbuch. Sauvignon Blanc. Die Rebsorte stammt ursprünglich aus dem Loiretal in Frankreich, wo sie als Sancerre und Pouilly-Fussé weltbekannt wurde. Inzwischen wird Sauvignon Blanc auf der ganzen Welt angebaut und ist nach Chardonnay mengemäßig auf Platz 2. Sauvignon Blanc hat auf seinem Siegeszug zum Beispiel Neuseeland berühmt gemacht und ist inzwischen eine typische Rebsorte in Willis Heimat der Steiermark. An Sauvignon Blanc scheiden sich dabei die Geister. Bei den allermeisten Weinträgern ist er sehr beliebt, wegen seiner fruchtigen Frische. Es gibt aber auch Weinträger, bei denen ist er eine Art Feindbild. Ob jemand Sauvignon Blanc mag oder nicht, merkt man meistens daran, ob er oder sie den typischen Geruch entweder als Stachelbeere bezeichnet oder als Katzenpisse.
Miau.
Seit genau 2 Wochen. Gab es ja, vorher nicht.
Ja. Echt oder was? Erste ja, volle Premiere heute.
Ja, das ging es. Es hat praktisch noch keiner probiert. Das nur krass. Für euch habe ich das heute mitgebracht.
Ist der schon released sozusagen?
Oder der ist released, ja, der ist released. Ja, nee, das haben wir gemacht. Nein, die Geschichte ist eigentlich von dem ein jetzt, dass Bergmandel, der Begriff, wollte ich gar nicht anfangen. Eine Zeit lang gab es mal die Idee, dass man die großen Gewächse mit Eigennamen versieht. Ja? Weil der Lemmler ist halt groß bei uns, das hat in Fellbach die große Gewächslage.
Mhm. Wie groß ist der?
Boah, das sind 65 Hektar.
65?
Ja, meine ich ziemlich genau. Ja. Und das sind 100 Höhenmeter Unterschied, 5 verschiedene Bodenarten, 2 Hänge oder wenn man es genau nimmt, 3. Also es ist sehr krass unterschiedlich. Das ist halt, ja, deutsche Wein. Ich hoffe, dass wir das geregelt kriegen. Wir müssen uns halt da echt dran setzen und die Lagen noch besser einteilen. Und damals hat man gedacht, man könnte, also ich habe das nicht so gebraucht, weil ich die großen Gewächse immer schon nur, also die Lagen immer nur für die großen Gewächse verwendet habe, sonst gar nicht. Aber meine Kollegen haben halt die Lagen auch für Trollinger und so verwendet und die wollten das weiterhin machen. Und haben gesagt, gut, dann führen wir halt so einen Begriff ein. Dann hat uns dann damals die Weinkontrolle abgeschossen, weil sie gesagt hat, ihr tut so, als ob das eine Lage wäre, ist aber nirgends eingetragen, lasst es doch bitte bleiben. Dann hat man es bleiben lassen. Aber die Idee, also den Begriff, den habe ich damals gehabt und habe gesagt, darf ich den haben? Weil das ist ein Wein aus 2 Lagen hier zurzeit. Sauvignon von allerersten Weinberg, den ich gepflanzt habe, gleich 95, Sauvignon Blanc Weinberg, als ich von Neuseeland kam. Für mich immer noch die logischste Folge, Südostlage, ziemlich weit oben, Kieselsandstein. Morgens, die Sonne scheint ganz früh rein, ist bei Sauvignon ganz günstig, weil man kann schon mal gern faulen. Und mittags um 4 ist in der Reifezeit die Sonne weg. Und das für die Aromenerhaltung ist so ganz spannend. Ja. Und zusammen mit dem Boden war das gut. Da wollten wir uns schon überlegen, ob wir die Einzellage so nennen, Wieflinger. Dürfen wir natürlich auch nicht. Mhm. Da haben wir eine Zeit lang das W weggelassen, haben Wieflinger genannt. Und was aber dort jetzt noch gekommen ist, in einer anderen Lage haben wir echt auch gemerkt, dass wir echt einen großen Schatz da haben. Ist jetzt halt auch 15 Jahre alt, sind die Weinberge. Und das ist jetzt der Blend aus diesen 2 Weinbergen, im Holz ausgebaut, getrennt und dann aber ganz gezielt, wo wir gesagt haben, das passt einfach perfekt zusammen. Und deswegen der neue Name.
Und habt ihr das
kompliziert, aber
50-50 gemischt oder wie macht ihr das dann?
In dem Fall ist so, dass von dem großen alten Weinberg 2/3 kommen und von dem neuen Wein, also neuen Anführungszeichen Weinberg 1/3.
Ja, super, der ist sehr leise vom Aroma, gell? Also ja,
das ist das
Ziel. Wie die Themen sagen würden, jetzt kein Tutti Frutti Sauvignon, sondern
der ist doch zu alt für Tutti, zu jung für Tutti Frutti, weiß gar nicht, was das heißt, aber egal.
Ja.
Nein, ich habe den nur mitgenommen, weil ich ja weiß, dass du als Steirer so ein ganz großer Sauvignon-Fan bist, das habe ich irgendwie mitgekriegt. Nein, wir wollen ja auch Kitsch vermeiden, wir haben ja auch noch andere Aromasorten und ich mag das auch nicht, wenn es zu laut ist. Und diese ganzen Terroir-Geschichten, also man merkt es hier schon, also wenn man, der war jetzt einfach über, wir balancieren über ein Jahr im Holz, wir balancieren den einfach an der Oxidation entlang. Normal, die Sauvignons werden eher sehr reduktiv ausgebaut, sehr oft auf Aroma, nur dieses Beerenaroma, wie man es hat, in den Trauben zu erhalten. Und es reizt mich halt überhaupt nicht mehr, da bin ich jetzt einfach zu lange dabei. Es geht einfach darum, die Struktur und den Hintergrund rauszuschaffen, der da ist.
Das ist ja guter Wein, er läuft auch ziemlich gut.
Ja, ich finde, der schmeckt auch sehr gut.
Ja, ist cool, für das, dass er so frisch gefüllt ist. Das ist eigentlich ein ziemlich kräftiges Ding. 20 war für Sauvignon offensichtlich ein ziemlich guter Jahrgang.
Man merkt den Alkohol auch nicht, aber ja. Die catcht den 14 Volumensprozent.
Ja, das habe ich auch nur wegen dir. Ich habe nach dem Alkohol geguckt, dann habe ich gedacht, von oben runter, die nehmen wir mit nach
Berlin. Ja, weil ich gern Portwein trinke. Aber war wirklich, hätte ich dem nicht zugetraut. Schmeckt eher so nach maximal 13, muss ich
ja,
sagen.
Ja, ich bin auch echt, ich bin zufrieden mit dem Wein. Wollte ich jetzt hier mal vorstellen, ganz neu.
Aber nice, dass sie hier auf der Flasche auch für so Noobies wie mich, Karaffe, nein, ja, genau. Das riecht gut.
Nur, ja, aber das haben wir wirklich genau für die gemacht. Übrigens, perfekt. Bei den großen Gewächsen haben nicht, da waren wir es zu Shishi-mäßig, da wollte ich es nicht haben.
Eine kleine Trinkanleitung, schadet nie auf einer Flasche. Ja.
Aufmachen, einschenken.
Nein, aber Sauvignon, ich meine, es ist auch bei uns im Remstal, es ist relativ hoch, was viele auch nicht wissen, dass Württemberg praktisch 2, eigentlich 3 geteilt ist. Wir haben die große, es sind nur 11.000 Hektar. Mhm. Und das Remstal bei uns oben im Süden, Stuttgart und das gleich angrenzende Remstal, wir haben nur 1.000 Hektar. Und die Lagen sind relativ hoch. Wir haben mit die höchsten Lagen in Deutschland. Also wenn es so in der Pfalz, zum Beispiel Odinstal oder so, das ihr auch gut kennt, das liegt glaube ich auf 300 Meter oben. Das ist, da gilt als sehr hoch. Also da fängt es bei uns erst richtig an. Also die tiefsten Lagen, die ich habe, sind bei 280 Meter über Meer. Und es geht hoch bis auf fast 450. Und das prägt uns schon auch, gerade im Remstal, weil im Heilbronner Gebiet, also das ist die Hauptmenge, die Fläche vom Württemberger Wein, ist 100 Meter tiefer und 100 Meter Höhenunterschied ist im Weinbau ziemlich viel.
Das stimmt, ja. Ja, ich komme immer so irgendwie, habe ich Württemberger Weine auch nie so am Fokus. Und dann, wenn man es dann teilweise verkostet, ich war jetzt vor kurzem wieder bei einer Meininger-Verkostung eingeladen. Und da schicken immer junge Talente ihre Weine hin. Und zum Schluss bekommt man dann das auch immer als Verkoster ein paar Ergebnisse. Waren wir dir meine? Ich glaube, das war was dabei. Man bekommt dann die Ergebnisse und man ist dann wirklich erstaunt, dass das gute, wirklich sehr, sehr trockene, frische, kühle oder auch leicht reduktive, was wir Sommeliers halt gerade gern trinken, dass das fast alles aus Württemberg kommt. Ne?
Ja.
Und das war echt erstaunlich gut. Und das hatte ich vorher nicht so am Schirm. Und deshalb, ich meine, ich trinke Württemberg deshalb gern, weil ich eigentlich lieber Rotwein trinke als Weißwein. Und weil halt ihr mehr Rotwein habt und ich mittlerweile auch gut mit Trollinger klarkomme, wenn er gut gemacht ist.
Du bist jetzt der Erste, der wirklich ernsthaft behauptet, dass Trollinger Rotwein ist. Das ist. Oh, yeah. Da sind wir uns ja nicht mal sicher. Das
werde ich mit nassen Fetzen
das
verjagen,
wenn ich das nicht mal sicher. Es ist übrigens auch völlig egal, ob es Rotwein ist oder nicht. Also ich habe ja auch, das war für mich ein Riesenproblem im Trollinger, weil ich konnte echt auch nichts damit anfangen. Gar nichts. Ja, also ich wusste nicht, also Rosé fand ich immer schon ganz witzig. Und da haben wir am Anfang versucht, richtig Rotwein draus zu machen, was einfach kläglich scheitert, weil er hat die Anlagen einfach nicht. Also wir haben Menge wahnsinnig reduziert und durch den Ökoanbau in der Mittelzeit wurden die Beeren auch kleiner und der Ertrag ging runter noch mehr. Aber es ist halt kein richtiger Rotwein. Man muss das einsehen und einfach damit arbeiten, so ein bisschen wie Spätburgunder, aber dann doch noch ein bisschen kürzer extrahieren, ganze Trauben. Also es sind viele Kleinigkeiten, Schwefel weglassen und auf einmal, also seit ein paar Jahren habe ich selber wieder Spaß an Trollinger. Aber eigentlich ist Naturwein, so wie wir es jetzt machen.
Aber das ist ja eine Rebsorte, nehme ich an, oder?
Trollinger. Ja.
Und wird in anderen Ländern auch Vernatsch genannt. Da drehen alle komplett durch, wenn sie das kriegen. In Deutschland will keiner Trollinger. Außer jetzt, seitdem Naturwein und leichtere Rotweine wieder so total in sind. Also das Lustige ist im Moment wirklich so, ich rede da öfter drüber mit Bernd Kreis, ein Weinhändler, den ich sehr, sehr schätze, der aus Stuttgart ist. Früher, also wenn du Trollinger hörst, will es keine Sau, aber international werden solche Weine gerade zerfetzt, also positiv, also weil jeder will das. Also jeder will leichte, so trinkige Rotweine mit wenig Alkohol, wenig Gerbstoff. Und genau das ist eigentlich Trollinger, wenn du ihn so behandelst, wie er jetzt manchmal behandelt wird.
Ich habe das irgendwie so als so Weinfestwein halt abgespeichert von
früher. Ah, gut, kann man es ja auch trinken. Also das Thema ist zurzeit, wurde natürlich in die Nähe von Pulsar vor allem gebracht und ein bisschen Gamay finde ich jetzt den Vergleich immer nicht so gut. Pulsar passt besser.
Wahrscheinlich,
im Jura. Also wenn man gut macht, das hat echt seinen Reiz, hey. Und diese Frische und man darf Extraktion nicht übertreiben und es ist so ein trinkiger Wein einfach, ja, von dem her gesehen wieder Weinfest. Und du kannst halt als der braucht keinen Schwefel, das ist so witzig, ja. Ich habe ja nichts gegen Schwefel im Wein, das in der richtigen Menge ist das überhaupt kein Problem. Aber beim Trollinger, das tötet den oft, ja. Und wenn man das weglässt, und das sind so lebendige Sachen. Für mich ist immer, wenn ich Wein probiere, unterscheide ich jetzt hauptsächlich als erstes mal tot oder lebendig, ja. Es gibt tote Weine und lebendige Weine. Und beim Trollinger, wenn man den so macht, das ist echt lebendig. Das sind einfach lebendige Weine. Und ich habe Trollinger massiv reduziert. Übrigens auch die Südtiroler, ja. Wenn man jetzt wieder Vernatsch sagt, dann geht es wieder. Aber die haben ja ein Riesenproblem gehabt. Und ich glaube, die Vernatsch-Anbaufläche ist massiv zurückgegangen.
Ja.
Und bei uns, bei mir im Weingut Trollinger, ist, haben wir reduziert. Aber das, was wir haben, macht krass Spaß. Also es gibt Frauen, die ich kenne, die nie schwere Weine mehr trinken. Die wollen es einfach nicht abends. Das stresst die zu arg, aber wir wollen auch keinen Weißwein trinken. Und die kannst du mit Trollinger echt...
Ja, ich finde das auch hervorragend, wenn du Weine einfach... Für mich ist das auch ein Wein, den kannst du trinken, ohne viel nachzudenken, nicht? Also das geht...
Denkst du sonst viel
ist
nach?
Ist halt gut. Ich bemühe mich schon manchmal nachzudenken auch, ja.
Nein, aber...
Wenn es passiert.
Das ist wirklich so, ja. Das hat schon seine Berechtigung. Ich habe es gelernt. Ich musste es mühsam lernen. Das Schöne ist, wenn ich das kriegen will, also Flächen, also wir sind jetzt gerade ein bisschen an der Grenze, Was hast du im Weinberg?
Was ist die Grenze?
24 Hektar.
24 Hektar.
Was wir selber machen, mehr können wir gerade im Weinbau. Ich habe da 2,5 gebaut im Bestand, in der alten, in der Stadt drin. Ja, und habe gedacht, boah, da hatte ich 10 Hektar. Als ich das geplant habe, dachte 20 Hektar, ist, boah, das kann dann die nächste Generation mal machen. Weil bei uns waren die Weinberge ja umkämpft. Ja. Also jeder Weinberg wurde da, boah, das war die größte Aktion, war einen neuen Weinberg zu kriegen. Da hat man sich dann quasi, da hat man gefeiert 2 Tage, wenn man einen neuen Weinberg gekriegt hat. Das hat sich ein bisschen beruhigt, weil die Genossenschaften halt nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren, und man kriegt jetzt Weinberge. Aber wenn ich jetzt Trollinger mehr machen wollte, würde ich alte Flächen kriegen, alte Weinberge. Dauert dann zwar 3 Jahre, bis sie öko sind, offiziell, aber wir können sie nehmen. Also wenn die Tendenz da ist, dass auf einmal jeder Trollinger trinken will, wir können machen, glaube ich.
Trollanger, wie man so schön sagt sonst, gell?
Trollanger, ja, das sagen aber nur die, wunderbar, die französisch Kundigen.
Ja, genau. Du, sag mal, Württemberg ist ja eigentlich relativ heterogen,
ja,
also von Temperatur etc. Ja. Aber gibt es viel mehr als Gipskörper, Boden, also geologisch so?
Ja, man gut, hört immer so, ich meine,
das gibt es immer bei euch und jeder redet immer davon, aber...
Ich weiß, dass das in eurem Podcast auch meine beiden Ex-Lehrlinge demnächst sein werden, die Lassachs. Und die haben natürlich auch Muschelkalk. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht, weil das ist tiefer, wie wir sind. Also von Schichten, in Württemberg ist ja dieses klassische, also wir haben praktisch unten noch die Trias, das die Franken haben. Und dann geht es über den Keuper, das sind eigentlich so Erdzeiten, Zeitalter. Und beim Keuper fängt es eben an, gibt es Keuper, das ist direkt auf Muschelkalk. Und dann geht es aber weiter. Und das ist das Spannende mit Schiffsandstein. Da haben wir nachher, wenn wir den Riesling probieren, da ist einiges vom Schiffsandstein. Das ist so ein leichterer Boden. Das geht so Richtung, wie Buntsandstein so in der Pfalz, also die Mittelhartböden. So in die Richtung geht es, so ein bisschen, kann man es vergleichen. Und dann kommt Mergel, also richtiger Mergel, bunter Mergel. Das sind alles Sedimentgesteine, die halt in den Meeren entstanden sind, die da vor vielen, vielen Millionen Jahren bei uns waren. Da gibt es auch teilweise Sandsteinschichten dazwischen, ist alles nicht so homogen. Und ganz gerade bei uns jetzt im Remstal gibt es oben noch einen Deckel aus Stubensandstein. Das ist so ein schneeweißer Sandstein, den die früher geholt haben als Scheuermittel für die Holzböden. Deswegen heißt er so. Und drüber gibt es dann schon den Knollmergel, den die Bauingenieure so mögen beim Straßenbauen, weil das ist ein Hydrit, der so aufquillt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Und ganz oben haben wir sogar schon den Jura, also auf den höchsten Weinbergen, da kommt der Jura raus, von der dann schon die Basis von der Schwäbischen Alb ist, dieser Jura. Und also, was ich sagen will, krass unterschiedliche Böden und je nach Höhenlage und wo du auch stehst, die berühmtesten Weinbergslagen, so Pulvermecher oder Eifingerberg oder Götzenberg, die man so ein bisschen kennt, Lemmler ist auch ein großer Teil, Schiffsandstein. Aber so das, was man gekannt hat, ist das Schiffsandstein, weil der ist leicht erwärmbar. Ja, das sind die Böden, wo einfach, als die Zeiten noch kühler waren, die Trauben reif wurden. Weil der Boden einfach, war zwar nicht so wasserspeicherfähig, aber er hat sich leicht erwärmt. Und das war natürlich früher ein Vorteil.
Ist das der Grund, dass du auch so, oder dein Weinsortiment also heterogen ist, weil das Gebiet so heterogen ist. Also wir haben das letzte Mal geredet, oder schon öfter, es gibt ja Leute, die haben ein ganz straffes Sortiment und Leute, die haben nicht nur zu jedem Tag einen anderen Wein, sondern sogar zu jeder Tageszeit.
Ja.
Und du hast schon echt, ihr habt echt sau viel Weine.
Ja.
Ich bin heute mal kurz durch die Homepage gegangen und irgendwann habe ich aufgehört, weil...
Ah ja, also so krass.
Aber es ist schon viel. Und ja, du also bist ja viel. Auch so. Ich meine, du bist immer so, jedes Mal, wenn du dich triffst, sagst, du hast wieder ein neues Projekt und da ist wieder was Neues und das, ich meine, das macht ja Spaß, das ist super. Ja.
Also es liegt daran, dass, als ich angefangen habe, war natürlich so, in den Top-Lagen stand der Trollinger, in den nicht ganz so Top-Lagen stand der Riesling, wir sind immer noch warm genug, ja, für Riesling gewesen. Und dann auf den anderen Lagen stand halt, ja, das Übliche von Müller-Thurgau und so Zeugs. Dornfelder gab es ja auch noch und so. Aus der Geschichte raus hat man natürlich zuerst mal ausprobiert, was geht überhaupt. Ich habe einen großen Schatz, dass in der Top-Lage Spätburgunder stand, schon seit den 60er Jahren. Das war ja mein Anfang, wo ich auffallen konnte, weil in der Top-Lage mal eben nicht Trollinger stand, sondern Spätburgunder. Da konnte ich mein früher Simon Roth Reserve, später das große Gewächs aus dem Lemmler machen. Und das war für mich so ein bisschen die Chance aufzufallen. Und dann hat man natürlich probiert, was geht eigentlich. Und durch die Auslandserfahrung hat man natürlich auch Lust gehabt zu experimentieren. Und die Sorten sind natürlich schon entscheidend im Weinbau, was für Weine rauskommt. Ich weiß selber, zwischen Riesling und Merlot und Cabernet und Trollinger, das ist eine krasse Unterschiede. Ja. Also das ist
war alles dabei bei dir.
Ja, gut. Okay, und dann hat man natürlich Cabernet Franc, finde ich halt super spannend, von Loire her. Als erstes habe ich mal von den ganzen internationalen Rotweinsorten haben wir Merlot gepflanzt, weil das war nicht so spät reif. Und Merlot passt in Württemberg. Ja, Merlot wird gebasht, fast so wie Trollinger. Ja.
Ich glaube, schlimmer mittlerweile.
Ja.
In der einen oder anderen Szene. Mein,
gut, wissen wir alle, Petrus und so ist auch zumindest zu großen Teilen aus Merlot. Irgendwie wird der, glaube ich, ganz gut verkauft, auch zu einigermaßen ordentlichen Preisen, ja. Habe ich schon gehört. Also es scheint nicht ganz total daneben zu sein. Also Merlot passt recht gut nach Württemberg. Trotzdem ein Profil zu machen mit Merlot ist natürlich fast unmöglich. Ich hätte am liebsten alles vollgepflanzt mit Spätburgunder. Ich bin Pinot-Fan, Burgunder-Fan. Aber man kann nicht überall Burgunder pflanzen. Und dann gab es halt, und das war wie ein Erweckungserlebnis, den Lemberger, Blaufränkisch, der da halt schon immer da war, obwohl im Remstal war der Lemberger, muss man auch mal ganz klar sagen, genauso schnell da wie Cabernet Franc. Es gibt keine Tradition von Lemberger, eine uralte im Remstal. Das gibt es nur im Württemberg im Unterland.
Okay.
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber die spannendsten Lemberger, finde ich, mit die spannendsten, kommen, glaube ich, schon aus dem Remstal zurzeit. Das hat was mit Klimaveränderung zu tun, mit Wissen, mit Wollen, mit dem Köpfen. Und Lemberger habe ich die Liebe spät entdeckt, aber ich finde es genial inzwischen. Und das ist echt was, die Alten waren doch nicht so blöd. Also die wussten schon, was passt nach Württemberg. Das ist nicht, die Art von Boden hat halt sonst keiner. Und es ist dann schlussendlich doch wieder Bodenthema, die Mergelböden und den Gipskäuber und so, was gut passt.
Spannend und Lemberger passt für mich halt eher schwierig, ne? Weißt du? Kannst du halt eher erwischen mit Blaufränkisch dann, aber ich würde vor kurzem wieder, wen habe ich getroffen? Ja, einen relativ bekannten österreichischen Weinmacher, der mir dann gesagt hat, so, naja, die besten deutschen Lemberger sind gerade einmal so gut wie unsere Basis Blaufränkisch.
Ja.
Und dann habe ich aber auch gesagt, eigentlich, du kannst das A, kannst das nicht so vergleichen, weil es ist ja doch irgendwie eine andere Geschichte. Und B, ist es auch nicht so mehr.
Ja, es ist nicht mehr so. Vergleichen muss man es natürlich, weil es ja die gleiche Rebsorte ist. Natürlich wird es verglichen, keine Frage. Ich finde es auch spannend zu vergleichen. Ich glaube schon, ich habe jetzt gerade mitgekriegt, dass da verkostet wurde, so aus dem Anfang der 10er Jahre, so 11, 12, 13 und so, da war das noch ganz anders. Ich glaube aber schon, dass jetzt seit so 17, 18, 19 nochmal, unsere Lernkurve war auch groß, zum Beispiel was Einsatz von Holz angeht und so. Also ich nehme beim Lemberger eigentlich überhaupt kein neues Holz mehr, wir nehmen größere Fässer. Ich mache 100% Ganztraumgärung. Wenn man das vor 10 Jahren gesagt hätte, das hätte ich nicht geglaubt, dass das Sinn macht. Aber also. Das macht total Freude, das passt zum Lemberger. Ganze Trauben wir uns so gern, Maische, Bewegung, alles ganz, hey, soft, es geht alles viel einfacher. Das ist das, was mich so fasziniert wieder. Ja? Wir haben da riesige Maischegärtanks früher mal noch gehabt mit Tauchern, technisch. Und jetzt machen wir das viel simpler wie Pinot mit Remontage und ein bisschen Pichage am Schluss. Wir schauen auch viel mehr, wir wissen einfach mehr und gucken und deswegen auch die Maische ein bisschen genauer an und was da passiert und die Extraktion, was wir wollen. Wir wissen einfach besser, was wir wollen. Das ist schon mal ein großer Vorteil.
Was ist Remontage?
Remontage heißt, wenn man, wenn wir die Trauben für Rotwein, wir vergären das ja auf der Maische, das heißt, die Trauben bleiben zusammen, also die Beeren heute, alles bleibt zusammen. Mhm. Normalerweise hat man früher abgebeert, das heißt, man hat die Stiele weggenommen, hat dann nur noch die Beeren gehabt. Die kann man dann quetschen oder auch nicht, die kann man ganz lassen oder auch nicht. Viele kleine Stellschrauben, mit denen man arbeiten kann. Was man dann macht, im Burgund und auch in Bordeaux und auch, also es kommt halt viel aus Frankreich. Bei uns hat man früher mehr getaucht, einfach denn wenn die Rotweintrauben gären, dann schwimmt alles, was fest ist, schwimmt nach oben. Ja, das ist einfach durch die Kohlensäurebläschen. Jetzt gibt es halt zwei, wenn man das so lassen würde, dann wird es oben irgendwann mal zu Schimmel anfangen und man will ja an die Rotweinfarbe, die an den Beerenhäuten steckt, dran, man muss das ja extrahieren. Und der normale Weg früher auch bei mir war, dass man es halt vorsichtig untergetaucht hat, wieder in den gärenden Wein rein. Wenn man das jetzt mit ganzen Trauben macht, ist es nicht so gut, weil das viel zu viel mechanische Belastung bedeutet. Und was man jetzt macht, ist einfach, dass man praktisch von unten den Wein oder den Gären, auch am Anfang noch vor der Gärung sogar den Saft, unten rausholt aus diesem Behälter, wo die Trauben sind. Wir machen vielen Küves und so Holzgerständern und holt den unten raus und verteilt es einfach oben drüber wieder auf den Trauben, damit es einfach extrahiert wird und auch mikrobiologisch in Ordnung bleibt. Das ist die heiße Kiste, wenn wir Spontangärung machen. Das ist am Anfang, die ersten paar Tage, ist es schon, das gesund zu halten, dass das alles in die richtige Richtung geht und so, ist das auch viel Aufwand. Also da ist bei uns ein Mann wirklich nur damit beschäftigt, diese Sachen, also bei kleinen Gebinden, die wir oft haben, weil wir jeden Weinberg für sich vergären, da kann es sein, wir nehmen wirklich mit Eimern, also ganz primitiv, dass das wirklich von Hand alles passiert, komplett von Hand, dass wir einfach so, wir sagen, Remontage überschwallen machen, ja? Dass das einfach alles gesund und feucht bleibt und dass die Gärung eine Chance hat, in die richtige Richtung zu gehen. Ist auch bei dem so gewesen, was wir jetzt gerade im Glas haben, was der
Uns freundlicherweise
der Sommelier muss ja Wein einschenken.
Ja, genau, das ist das Einzige, was ich immer der für Wein einschenken. 2018 Lemmler Lemberger großes Gewächs. Ja, hervorragend. Muss ich ehrlich sagen.
Ich wollte halt
nicht. Vor allem auch für einen 18er, nicht? Ich hasse ja den 18er Jahrgang tatsächlich. Also kann ich jetzt auch mal sagen, dass mir was nicht schmeckt. Mhm. Mir ist es oft zu pappig, zu konzentriert, zu warm, ganz einfach. Aber es gibt dann immer wieder so ein paar Sachen, die dann doch relativ gut sind. Das ist jetzt schon lässig. So einen gewissen, so einen Gerbstoffkick, nicht?
Ja, die ganzen Trauben, so diese Frische, das merkst du schon. Es riecht nicht grün, es schmeckt nicht grün oder so, glaube ich. Es ist einfach nur so eine Frische, so eine Saftigkeit und so eine Würzigkeit, die da mitbringt, so ein bisschen Pfeffer. Liegt natürlich an der Sorte, aber man kann schon mit der Art, wie man das verarbeitet oder mit die Gärung macht, kann man schon einiges gestalten. Und ich bin total stolz auf 18, weil ich gebe echt so, ich habe so Schiss gehabt vor dem Jahrgang, weil es ja klar war, dass es wieder heißer wird. Und wir wissen ja, 2003 war unser erster richtig heißer Jahrgang. Da sind wir viele, also ich bin da schon reingerasselt. Ich fand es, wir konnten damit eigentlich gar nicht so richtig umgehen. Einerseits waren wir begeistert, wow, viel Sonne, toll, reife Trauben, viel Gerbstoff, viel Farbe bei den Roten und so. Und bei den Roten hat es ja auch halbwegs funktioniert, aber die Weißen, das war halt schon schwierig. Und inzwischen, ein Vorteil, Öko-Umstellung, bin ich echt überzeugt, wir arbeiten mehr mit dem Boden. Also wir können da mehr reagieren auf so trocken, heiße Jahrgänge. Auch mit Laubwandarbeit. Ja. Wir denken über jedes Blatt nach inzwischen, was wir wegmachen vor den Trauben. Wenn wir merken, dass der Jahrgang geht wieder ins Warme. Und 18, gerade die, ich glaube, Weinbergsbewirtschaftung und also Bodenbewirtschaftung und Laubwandmanagement und dann natürlich die richtige Lesezeitpunkt, das ist auch was, ist so, früher in Deutschland hast du halt hängen lassen bis kurz vorm Faulen, aber das ist ja gut schon lang her. Aber inzwischen, mein Hauptjob in der Lesezeit ist eigentlich, wirklich zu schauen, welchen Weinberg wir als nächstes ernten. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und beim Spätburgunder, Pinot, kann in so warmen Jahrgängen zwischen noch nicht reif und überreif einen Tag liegen. Manchmal habe ich das Gefühl, ein halber Tag. Ist kein Scheiß. Also in so heißen Jahrgängen, deswegen stressen die uns einfach ohne Ende. Und so Jahrgängen wie ich sag mal, 20 oder so, oder auch die, also wenn dann warm ist und es ist Wasser im Boden, dann geht es natürlich noch schneller, ja, wenn da so die Turboversorgung, ja.
Und kann man da noch irgendwas machen, wenn es mal angefangen hat zu faulen?
Also das Faulen, das ist natürlich das, was wir gar nicht brauchen können. Da kann man nicht mehr viel machen. Schnell ernten. Bei Rotwein ist Faulen, geht gar nicht. Muss man einfach aussortieren. Ja. Also wir haben ja dieses Jahr, glaube ich, den schwierigsten Jahrgang gehabt, seit ich dabei bin. Und das ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre. Weil es einfach wahnsinnig viel geregnet hat im Sommer. Es kam dann zum Glück, wie immer in Deutschland, der September und Oktober, der uns gerettet hat. Aber wir mussten schon viel sortieren. Wir mussten mit vielen, vielen Menschen im Weinberg gestanden und haben Bierchen. Also eigentlich, man kann das auch nicht bezahlen mehr, muss man ganz klar sagen. Das ist echt krass, so ein Jahr. Aber wir können auch keinen schlechten Wein machen, das geht gar nicht. Also wir sind echt draußen gestanden mit. Man durfte nicht drüber nachdenken. Es war, am Schluss kam auch was Gescheites dabei raus. 18 war es einfacher. Da war es nur der Lesezeitpunkt.
Was ist so der Liebkind von deinen ganzen Weinen, die du so machst? Gibt's da, also du hast gerade vorher gesagt, Burgunder ist irgendwie das, was dich kickt, aber...
Ja, das wechselt eigentlich dauernd. Also Burgunder ist mir schon am nächsten. Wenn ich überzeugt bin von den Burgundern, dann sind es normal die. Aber ich habe natürlich am meisten Ehrgeiz beim Riesling auch. Und wenn da was Gescheites kommt, dann... Das sind einfach unsere Sachen. Burgunder, Riesling, das ist Deutschland. Und Lemberger ist natürlich unser neues Ding, was ich aber auch wie Pinot auffasse. Das ist... Da haben wir die meisten Chancen, glaube ich, einfach. Wir müssen schon uns ein Profil geben. Das wird schon wichtig.
Ich habe mich am meisten getäuscht. Ich habe dich damals kennengelernt über den Gerhard Retter mit einem wunderbaren Terrassenwein, nämlich mit dem Muskat Trollinger. Da kommen wir gleich darauf zurück. Aber dann bin ich noch zweimal rein. Also reingefallen jetzt nicht, aber ich habe irgendwie hab meine Augen nicht getraut. Du hast den ersten Grauburgunder gemacht, wo ich mir gedacht habe, wow, hier ist Grauburgunder nicht nur trinkbar, sondern sogar genießbar. Ja. Das war, ja, es war unglaublich gut. Und du bist ja auch so der, wo ich immer gesagt habe, so, es gibt einen Blaufränkisch in Deutschland. Mittlerweile gibt es mehr, aber das war ganz, ganz früh, ganz weit voran. Nicht? Und ich meine, ich trinke am Blaufränkisch, wie alle wissen. Und das ist schon echt immer sehr, sehr gut. Auch der 18er jetzt, das pfeift aus allen. Das ist auch richtig offen.
Ja, inzwischen. Er hat super. Noch ein bisschen Reduktion, aber man kann es trinken. Es ist noch ein, ich glaube, von den ganzen Fässern ein bisschen, ich weiß nicht, ein paar Prozent neues Holz hat er noch. Aber ich habe gedacht, komm, nehmen wir wieder mit. Das ist ja so bei den Rotweinen, die haben ja nach der Füllung, kriegen die immer so eine Fruchtphase. Das ist was, wo dann auch die neu sind, das mögen. Und dann ziehen sich die Rotweine total zurück. Also meistens, wenn du so die im Sommer abfüllst, also anderthalb, zwei Jahre nach der Ernte, füllst die ab. Und dann schmecken die total nice und machen richtig Spaß, zwei, drei Monate lang meistens. Und dann gehen die zurück und so ein Jahr lang, ja, und dann ein Jahr lang, bäh. Ja. Und der kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen aus seiner Teenager-Pubertär und Phase, kommt er jetzt gerade wieder ein bisschen raus.
Aber was ich hier gerade sehe, auf den Etiketten steht überall vegan drauf.
Ja.
Und ich frage mich so, was macht man denn, wenn der nicht vegan ist?
Ach, wir schreiben es drauf.
Machen, dass er nicht vegan
ist? Es gibt halt Schönungsmittel, die wir nicht einsetzen. Wir setzen eh keine Schönungsmittel ein, aber die Schönungsmittel, die es gibt, da sind viele davon eben nicht vegan. Es gibt Casein, es gibt Gelatine und so, okay. die erlaubt sind. Aber ich denke mal, soweit ich weiß und mitkriege, setzt das eh praktisch keiner mehr ein. Also ich glaube, bei den allermeisten Weinen können wir vegan draufschreiben. Aber es ist nicht das große Thema beim Wein, glaube ich.
Ich glaube, halbes Schwein reinreiben.
Ich glaube, ich habe vorher das vegan, weil ich wusste, ich fahre nach Berlin, habe ich gedacht, ich schreibe das vegan noch kurz
sehr
drauf,
gut,
pinsel das kurz drauf.
Ja. Das bringt hier bestimmt einiges, kann ich mir vorstellen.
Nein, aber es ist vegan, deswegen schreiben wir es drauf. Ganz einfach.
Kommt immer gut.
Naja. Nein, aber auch die Schönungsmittel sind auch, das ist, die Zeit ist einfach vorbei. Ich denke, das ist einfach,
traut sich
das ist einfach zu zeigen, wir brauchen es nicht. Das ist eigentlich der Hauptpunkt.
Schmeckt echt gut, der Wein ist voll
aber die
intens, finde ich.
Ja, brauchst keine Cola dazu.
Nee,
ausnahmsweise heute. Steht nur nebendran zum Wachwerden.
Ja, ihr könnt froh sein, dass ich heute überhaupt Wein trinke. Ich habe eine wilde Nacht hinter mir, nicht im Positiven, sag ich mal.
Okay.
Ja, sag immer, wenn die Leute bei mir samstag morgens im Weinverkauf nichts probieren wollen, so um 10 oder 11, wo eigentlich die beste Zeit ist zum Probieren, sage ich, das kann ich doch nichts dafür, wenn ihr nicht gefrühstückt habt, dann steht halt früher auf, ja, strengt euch an.
Ja,
das finde ich schon.
Und vor allem, ich glaube, wenn man das erste Glas trinkt am Vormittag, geht es einem gleich wieder ein bisschen beschwingt. Also ich finde das immer super.
Nein, ich mache das echt gern, so Weinverkauf und den Leuten was zeigen und einschenken und wenn sie dann nicht können oder nicht wollen, finde ich es immer ein bisschen schade. Dann sage ich immer, dann kann ich auch einen Automat hinstellen im Weinverkauf, dann braucht er mich ja nicht. Braucht man auch keine Sommeliers mehr.
Stimmt. Und ist Riesling bei euch eigentlich sowas, was man sagt, man macht es, weil man Deutscher ist? Oder geht das auch so leidenschaftlich?
Riesling ist in Württemberg die meistangebaute Sorte eigentlich. Ja. Wissen auch viele nicht. Und es ist ein großer Erfolg. Und es gibt tolle Kollegen, die schon... Also ich glaube, mein Riesling ist auch nicht schlecht, aber es gibt immer ein paar, die ich noch spannender fand bei uns in Württemberg. Und wir sind aber auf einem guten Weg, auch mit dem Riesling. Also ich kann es ja jetzt sagen, man darf nicht alles rauslassen. Wir haben jetzt auch ein bisschen Wettbewerbe, darf man vielleicht nicht zu wichtig nehmen, aber wir sind auch, haben jetzt auch mal ganz gut abgeschnitten. Nein, Riesling ist in Württemberg wichtig, keine Frage. Und wir haben auch gute Lagen. Und wenn ich denke, so Beurer oder Dautel oder das sind jetzt meine persönlichen Favoriten, die einfach spannende Sachen machen, ja. Mein Moritz Heidle oder sowas machen, der gibt auch Gas. Also gibt es schon eine, also nicht nur die.
Es gibt auch noch mehr. Sehr viele Youngsters.
Meine Lehrlinge, meine Externe sind ja weit aus dem Lehrlingsstadium draußen. Also man sagt ja bei uns, irgendwann ist die Hebamme nicht mehr schuld. Ja. Also, das ist ein Lieblingsspruch von mir. Ja.
Aber du bist generell Ausbilder, gell? Du hast viele junge Leute immer bei dir.
Also ich glaube, die ganzen guten VDP-Betriebe bei uns, die bilden alle aus. Ja. Also ich bin stolz auf meine Lehrlinge. Es sind einige, sind ganz gut. Also freut mich. Ja. Aber das ist natürlich scheiße, das ist natürlich voll Konkurrenz, gell? Total Ads. Total Ads.
Genau,
naja, und dann sind sie auch noch billiger manchmal.
Laufen die den Rang ab.
Nicht gut.
Aber wie ist denn das so, ja, mit den...
Die überholen dich rechts und links, das ist zum Kotzen.
Mit den jungen Leuten, gibt es da genug Nachschub an jungen, ja, Winzern? Ja. Oder wie ist so das Verhältnis, kann man das sagen? So?
Also es gibt auch da, wir haben ja eine Zweiteilung, das ist gerade echt krass in Württemberg. Es gibt die Weingüter, die ganz gut unterwegs sind, die erfolgreich sind. Und die auch Nachwuchs haben und auch viele Quereinsteiger. Ich habe ja fast nur Quereinsteiger im Betrieb jetzt, die gar nicht Weinberge daheim hatten von der Familie her. Und es gibt dann gerade jetzt leider, wirklich, das ist gerade eine Katastrophe im genossenschaftlichen Bereich, die halt seit 30 Jahren irgendwie oder 40 Jahren vielleicht wir haben halt gedacht, Tronninger Literflasche halbtrocken läuft für alle Ewigkeiten. Die haben Probleme. Es gibt wirklich Genossenschaften, die keinen Nachwuchs haben. Also es ist halt traurig. Aber ich glaube auch da muss Württemberg durch ein Tief durch, weil das Genossenschaftsding gerade einfach nicht so gut läuft. Und da gibt's auch wieder, da geht es auch wieder aufwärts, weil es gibt einen Haufen junge Leute, die sich dafür begeistern. Wir haben tolle Möglichkeiten, es wird kommen. Das Tief muss halt, ja, das tiefste Tief ist, glaube ich, das kommt noch. Aber wie gesagt, es gibt zwei Märkte bei uns in Württemberg. Es gibt dieses Genossenschafts-Großbetriebsding und es gibt die Weingüter. Das kann man überhaupt nicht. Das ist wie wenn es zwei Welten wären. Aber das bringt mir, ja, mir macht es auch keinen Spaß, wenn ich sehe, dass da, also hier im Raum Stuttgart geht es ja noch bei uns vorne. Die Genossenschaften sind ganz lebendig, habe ich den Eindruck. Aber anderswo ist echt ein Problem. Und mal sehen, was da sich tut. Aber also wir haben kein Thema mit Nachwuchs zurzeit.
Ja, gut.
Ich finde auch nicht. Ich meine, der Curly ist immer noch ganz begeistert von der jungen Pfalz, glaube ich.
Das war stabil, das war ein
ja, krass. Ja, gut, es ist natürlich aber, die Pfalz
auch. Ja gut, da gibt es auch ohne Ende. Aber ich muss auch sagen, also Württemberg.
Also ich sag's euch, Remstal, diese Lebensfreude der Pfalz, ja, die man den Württembergern immer ein bisschen abspricht. Also wenn ich jetzt meine jungen Kollegen hier im Remstal angucke, also die können, glaube ich, mindestens genauso gut feiern und ich versuche da nicht im Weg zu stehen, das passt schon.
Nee, ich fand das halt irgendwie interessant bei der Pfalz auch, dass da so Leute dabei waren, die halt auch erst seit 4, 5 Jahren wirklich aktiv Wein machen. Und die sich irgendwie auch so Quereinsteiger sind und sich aber trotzdem da so reingefuchst haben. Das fand ich irgendwie interessant, weil das bestimmt nochmal was anderes ist, wie wenn du halt viele Generationen vor dir hast und da so reinlebst, als wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich jetzt da mit einzusteigen bei jemand zum Beispiel.
Also Tradition ist immer beides, kann was bringen. Ist auch toll, wenn du schon Weinberge hast und alles hast. Ja, da habe ich auch manche beneidet, die schon ihren Keller hatten und ihre Presse. Da musste ich auch alles selber kaufen als am Anfang. Aber die Tradition bremst halt auch oft. Und den Kopf, viele Leute, die halt Quereinsteiger sind, haben den Kopf freier und haben dann auch deswegen Erfolg, weil sie einfach nicht gebremst sind. Auch, es gibt ja auch Weingüter, die angefangen haben mit dem alten Kundenstamm. Das sind junge Leute da, die wollen was anderes machen. Ja, blöd, aber die Kunden wollen halt nicht. Und das dann umzubauen, das ist nicht so einfach. Und da ist, glaube ich, Württemberg noch krasser wie irgendwo in der Pfalz oder Rheinhessen. Weil wirklich von diesem Trollinger halbtrocken Literflasche, die wegzubringen zu einem richtig guten Spätboden oder Lemberger, der dann dummerweise auch das 3- oder 4- oder 5-fache kostet. Boah, das ist echt, also fast unmöglich. Also muss ich von den alten Kunden tatsächlich verabschieden und muss neue gewinnen.
Aber man muss sich auch von den alten Weinen irgendwie verabschieden, oder? Weil immer wieder, wenn ich dann schon so Lemberger trinke, die große Gewächse sein wollen oder auch Trollinger von früher, ich meine, sorry, das ist schon noch weit weg von dem, was gut ist.
Ja,
sehr gibt häufig.
Zu viel. Also wir kriegen Gegenwind immer natürlich noch von dem Zeugs, was überall rumsteht. Und wo halt auch Württemberg draufsteht.
Ja.
Übrigens auch durchaus eine Überlegung bei uns. Man hat ja jetzt durchaus Chancen mit dem neuen Weingesetz und so. Man könnte theoretisch das Remstal ein bisschen abspalten und man könnte sagen, wir machen eine GU Remstal. Da gibt es doch von jungen Kollegen und auch von mir und auch noch ein paar anderen, gibt es doch schon Überlegungen, ob das Sinn machen würde. Und wir sind da gerade so in der Diskussion. Um uns da von Württemberg ein bisschen abzusetzen.
Also von Württemberg weg und dann eine eigene...
Einfach Remstal. Wir sind Remstal. Wir haben wirklich tatsächlich mit Heilbronn und so, das sind ja übrigens nicht mal Schwaben, sind ja Franken, gell, in Heilbronn. Aber jetzt will ich mag ja die Kollegen da auch so gerne, dass die böse werden. Aber
schön hinhacken.
Ja, das macht Spaß. Nein, aber es ist einfach so, dass das Remstal gerade so eine schöne, auch durch die Größe, 1000 Hektar, ist klein, ja, ist überschaubar. Und es sind halt sehr, sehr viele gute Kollegen da auf einer relativ kleinen Fläche. Also wenn bei uns einer in Stuttgart aus dem Zug steigt, ja, oder dann ins sagt, er hat ein Wochenende Zeit, und es ist mal vielleicht nicht so krass Corona, dann kann der in einer relativ wenig Zeit ganz schön viel Leute besuchen und kennenlernen. Das ist da nicht, da braucht er keine 100 Kilometer fahren dort, dazwischen. Da kann er mit dem Fahrrad oder laufen. Also in Fährbach kann er 3 VDP-Weingüter und 4 Michelin-Sterne übrigens inzwischen unfassbar. Ja? So eine Stadt.
Stimmt, die Dichte. Ja,
wir haben 4 Michelin-Sterne in Fährbach.
An Sternen, ja, und krass. Wintern ist da nicht ganz verkehrt.
Und als ich angefangen habe, war gut, Aldingers war natürlich schon im VDP, aber ich natürlich nicht und Heid auch nicht. Und es gab kein Sternerestaurant. Ich wusste, es gab zwar schon zumindest ein gutes Restaurant, wo man die Leute hinschicken konnte, aber das hat bis heute übrigens noch keinen Stand, ist trotzdem gut. Aber die anderen, die Entwicklung, die ist ja schon krass. Das einzige Problem ist jetzt, dass natürlich keiner mehr offen hat. Also, ja. dass man nie weiß, wenn die jetzt auch mit Personalthemen und so. Aber wir haben echt eine tolle Struktur auf einmal, Gastronomie. Wir haben auch tolle Weinstuben, wo man fast wie in Österreich oder Südtirol, wo man die Leute hinschicken kann, die ordentliche Weinkarte haben, die echt gutes regionales Essen machen. Also es gab es vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, wir haben nämlich nächstes Jahr Jubiläum, Hammer. Gab es nicht, so. Gab es nicht. Gab keine Weinstuben. Da gab es Weinstuben, wo es Rostbraten gab mit Trollinger Halbtrocken.
Ich war tatsächlich noch nicht so richtig in dem Gebiet, muss ich sagen. Was ich war einmal in der Nähe von Karlsruhe, da habe ich mein Rennrad geholt. Ich habe so ein altes Buch und das habe ich da beim Ritzler heißt er. Sehr gute Vintage Bikes.
Okay. So richtige, okay.
Ja, wow. Genau. Du bist ja Radfahrer, ne?
Ja.
Geht gut in der Gegend wahrscheinlich.
Es geht sehr gut. Und wenn du kommst,
sollten wir mal fahren
dann
gehen.
Dann zeige ich dir ein paar schöne Sachen.
Es von Winzer zu Winzer sind immer die schönsten Touren eigentlich. Ne?
Ja, nee, ist wirklich gut. Also es ist einfach eine, also du kannst dich, ja, ist nicht so wie Schwarzwald, aber ich kann dir ein paar Routen zeigen, wenn ich die 2 oder 3 Mal fahre abends, das wird auch immer ein bisschen weniger. Wenn du die in einer ordentlichen Zeit fährst, dann bist du für alle Alpenaktionen auch
fit. Tour de France qualifiziert.
Tour de France.
Prost. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon beim Jugendhaus Fellbach schon des Öfteren.
Wow, das ist ja auch berühmt gewesen, ja. Der wie heißt der Mensch, der ist jetzt gestorben, der alte.
Ich weiß leider nicht.
Chef auf dem Theater, ja. Ich war da auch nie. Ich war natürlich von der Prägung her eher diese CVJM immerhin, das war schon recht liberal und diese, ihr wisst ja, bei uns pietistische Gruppen, da war so das Jugendhaus, das war schon.
Echt?
Ja, es ist damals halt so gewesen.
Ja. Wir sind in den 70er Jahren. Ah ja, okay.
Krass.
Klar.
Da waren die Heiden im Jugendhaus, ja. Da geht man nicht hin.
Krass, ja, wir sind da, für mich war das immer so, wir sind nach Stucki, dann nach Fairbach gefahren, weil da irgendeine Jam war. Da gab es auch mal so ein Contest, Jam-Session. Haben wir gewonnen, das war geil.
Ja, Krelli ist voll auf der Gewinnerstrecke, immer Freestyle gewonnen, alles.
Ja, das war aber geil.
Fairbach kann man gewinnen.
Ich weiß noch, damals in Stuttgart, wann war das?
Die Konkurrenz nicht vorhanden.
Boah, das ist aber jetzt halt echt schon 15 Jahre her oder so, ne? Aber da weiß ich noch, in Stuttgart war immer so dieses Jugendhaus-Ding, volles Ding. Jugendhaus Mitte ist eine Jam. Jugendhaus Fellbach ist eine Jam, dann fahren wir nach Cannstatt, im Jugendhaus Ost ist was, das war da immer so, das war schon so voll die Kultur da gefühlt, so im Hip-Hop-Bereich, so die Jugendhäuser waren da schon.
Aber Stuttgart essentiell. War doch auch lange so ein bisschen so ein, schon war, oder?
Voll.
Also war schon.
Ich meine,
sind sie
alle
nach Berlin, oder?
Nee, mittlerweile ist die Metropole in Baden-Württemberg-Bietigheim-Bissingen, da kommen die ganzen Hits her.
Schindy ist daher, oder?
Schindy kommt aus Bietigheim-Bissingen, Rinn kommt aus Bietigheim-Bissingen.
Trinken die Wein eigentlich? Kennst du die?
Und Bowser kommt auch aus Bietigheim-Bissingen.
Wow. Wirklich?
Aus alle Bietigheim. 3 Leute aus diesem Dorf halt.
Wahnsinn. Das ist schon krass. Und jetzt unten gibt es Billigheim.
Ja, die trinken bestimmt Wein, nehme ich an. Die müssen
immer einladen. Schon mittendrin.
Nee, Stuttgart war auf jeden Fall, hatte da auf jeden Fall Hip-Hop-mäßig.
Die kann ein bisschen immer auch bisher nur berühmt für Pur.
Da kommt Pur auch noch her. Ey, was ist da los?
Aus der Regie kommt gerade ein Tipp, dass Crow auch daher ist.
Crow ist auch daher, echt? Der hat aber in diesen Wein, ich glaube, wann sind das Weinberge da in der Schräge da gewohnt in Stuggi?
Wo ist das nicht der Panda
gewohnt hat?
Doch, gewohnt, okay. Crow ist doch der Panda.
Ja, genau.
Crow.
Ja, Crow. Wurscht, wir haben den nächsten Wein.
Blaufränkisch. Wir hatten in der Halbhöhenlage gewohnt.
Das ist die Spitze.
Wahnsinn.
In der Halbhöhenlage, ja.
Das ist ja die berühmte Halbhöhenlage in Stuttgart. Das ist ja eine
dort, da im Kessel halt außen rum.
Ja, genau. Überall die Villen. Das ist unfassbar, was da für Häuser stehen. Und es ist schön zu wohnen.
Ja.
Und ja, das ist ein großes Beharrungsmoment da auch. Und da wohnen spannende Leute und direkt daneben wohnen die Größten, die eigentlich alles haben wollen wie ganz früher. Ja, das ist schon krass.
Ja, das war, ich war einmal dort, das war schon ein krasser Blick in den Kessel,
schön,
auf jeden
schön.
Fall.
Ja. Ich mache ja da Weinberge in Stuttgart, bin eigentlich ganz stolz. Habe ich vor 12 Jahren, da gibt es so eine große Baufirma, die lustigerweise den Österreichern gehört, Strabag, also Züblin. Groß. Mhm. Und die haben da einen Weinberg aus mitten in der Stadt. Wenn man am Hauptbahnhof rausgeht in Stuttgart, sieht man den Weinberg. Und vor 12 Jahren haben die mich gefragt, ob ich das nicht machen will, weil sie waren unzufrieden mit dem, was da, die haben das halt vergeben. Und da war ich zuerst ein bisschen zögerlich, weil Stuttgart innen, also Luft und so, habe ich gedacht, im Remstal können wir es sauber schaffen, aber was, wenn ich da auf einmal auf Probleme stoße, auf die ich noch nie gekommen bin. Aber wir haben es dann gemacht und es war ein spannendes Projekt und wir haben jetzt das daneben, ich mache da fast 1 Hektar Terrassen, Öko, das ist echt eine Aufgabe. Kriegsberg mitten in Stuttgart, bin ich ziemlich stolz inzwischen auf das Projekt.
Ja, cool. Apropos.
Und mein Sekt liegt in den Berg unten drin.
Aha.
Du machst auch Sekt Pinot Meunier, großes genau. Thema Schwarzriesling.
Ja.
Alle
ja.
sofort kaufen.
Ja, spannendes Thema.
Wirklich,
sehr spannendes Thema.
Leider hast du keinen dabei, hätte ich heute gern probiert. Blöd.
Ich habe halt dann.
Du hast doch keinen Trollinger
dabei. Ich wollte halt was mit mehr Alkohol bringen für dich.
Ich trinke Weine gern mit wenig Alkohol.
Das weiß
was
ich
ist
doch.
Das für ein Bashing hier?
Das war ja,
aus Support.
Apropos Crow, Shoutout Crow übrigens, Grüße Carlo. Du spielst Musik in deinem Weinkeller, habe ich mir sagen lassen, von ja. dir selber.
Ja, vorher, ja, das war. Die Geschichte ist eigentlich die, dass ich in meinem ganz alten, kleinen, kuscheligen Gewölbekeller, mit dem ich angefangen habe, gab es noch keine Musik. Und dann haben wir gebaut und es war ein schöner Keller, aber groß und damals noch ziemlich leer. Und ich habe auch allein gearbeitet da drin, damals noch. Und irgendwie habe ich mich in meinem eigenen Keller habe ich gemerkt, ich fürchte mich eigentlich in dem Keller, muss Musik rein. Und dann habe ich halt, und ich bin schon, also bei mir ist es, ich habe so lange Klavier gespielt und ich fange jetzt gerade meine zweite Karriere hin, habe ich beschlossen. Wir haben ein gescheites Instrument gekauft, ich freue mich total. Und geil. Seit dem Frühjahr, ja, ich werde das immer noch wenig Zeit, aber meine Tochter hat eine ganz geniale Klavierlehrerin und ich werde mich bei ihr bewerben. Ich werde sie mit E-Mails bombardieren, dass sie mich nimmt. Da will ich weitermachen.
Ja, egal. E-Mails, Wein
also was ich Wein, halt ja, von meinem Musikgeschmack her, es gibt halt zwei Extreme. Ich mag halt, also ich bin schon eher klassisch unterwegs, vor allem Klavier, halt die ganze romantische, also ich finde das genial, von Chopin, Liszt und Schumann, ich mag das einfach. Und dann natürlich auch wieder Jazz, also das ganze Bebop-Zeugs, also von Thelonious Monk angefangen bis geil. Bill Evans. Ich höre das einfach wirklich wahnsinnig gern und das passt auch super geil in den Keller. Ja, also es hört sich in dem Keller einfach gut an. Es ist super Arbeitsmusik. Ich lasse es aber immer laufen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, das ist mein Problem, ob Riesling zum Beispiel auf, was weiß ich, Bill Evans steht und Lemberger eigentlich viel lieber Heavy Metal hört oder sonst was. Das ist mein Problem. Deswegen sage ich mir, tun die Musik rein, die mir gefällt. Und die Weine müssen das halt dann aushalten.
Ja, so schlecht vertragen sie es nicht. Es wird schlechter schmecken.
Der Jazzwein.
Vom Crow Panda zur Schönberger Ente. Ich habe jetzt einen Wein mitgebracht, hat die österreichische Spitze sozusagen.
Mhm. Also ist das so?
Ja, Spitzenqualität und die kleine Spitze, weil blaufränkisch. Nein? Genau. Mhm. Aus der Lage Kräften. Also ist wieder Thema Steiermark, das ist eine steirische Familie, die im Burgenland Wein macht. Aber tatsächlich, Günther Schönberger. Mhm. Früher auch Musiker, kein Jazz, aber erste allgemeine Verunsicherung, kennt man vielleicht.
Dein Ernst?
Ja, RV.
Dein Ernst?
Ja.
Ja, schön geil.
Ah, und natürlich.
Kennst du RV, oder was?
Ja, klar, Digga.
Legende. Banküberfall, oder was? Ja, Märchenprinz passt noch zu dir, leider, Curly.
Hey, was, Mann?
Ja, und mittlerweile ist gerade so ein bisschen Übergabe, Generationsübergabe, Übernahme. Der Jakob, mein Schulkollege und einer meiner besten Freunde macht das jetzt gerade weiter, übernimmt es vom Günther, die Lagen sind in Mörbisch. War tatsächlich einer der ersten Demeter-zertifizierten Weingüter Österreichs. Ich glaube, seit 97, 98 sind die Demeter-zertifiziert, also biodynamisch.
Bevor es Demeter gab.
Genau, ja. Die haben quasi Demeter erklärt, um was es geht.
Ihr wisst schon, gell, Steiner und Co. Stuttgart-Verbindung, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Wow. Machen wir dann auch mal.
Und ich mag die, Jahrgang, 17, ja.
Ja, und es ist 17 und ich mag die Weine sehr gern, weil die Weine sind sehr, die haben immer schon eine eigene Handschrift gehabt und ich mag halt gerade das Karge im Moment und ich finde, der strahlt. Ich habe dann vor ein paar Tagen verkauft und dann denke ich mir so, wow, das schmeckt richtig gut und deshalb wollte ich das heute mitnehmen und zeigen. Und die Reputation dieses Weinguts ist ja nicht wirklich, also das kennt keiner, hat keiner am Schirm oder wenige, aber ich finde das echt super. Hervorragend.
Also schmeckt super mir jetzt auch elegant. Richtig gut.
Und im Gegensatz zu deinen Weinen, der hat jetzt keinen Maischegärstein oder sonst was, in Österreich arbeiten die meisten Weingüter mit alten Maischebottichen, sind meistens, wir sagen dazu Chemobottich, das sind so, so ähnlich wie Plastikbottiche.
Ja, die sind so Glasfaser-Dinger.
Glasfaser, genau,
ich
richtig.
Auch, da wird bei mir die Hälfte auch drin vorkommen.
Oben offen und dann liegt das da 3 Wochen einfach auf der Maische, ohne geht. Ganz selten wird das untergestoßen und umgepumpt und dann kommt das in alte Barriques einfach. Und die Barriques sind dann nicht so Zweit- oder Drittbelegung, sondern wirklich alt.
Und das merkt man dem Wein, das alte Holz merkt man, aber es ist gut, weil das du bringt Frische, mir gefällt der Wein.
Die Frische und du hast bei Schönberger immer so leicht diese flüchtige Säure, gibt man vielleicht auch ein bisschen so.
Aber es ist nicht so viel.
Machst mal Italien oder so, aber das sind ganz klare, strukturierte, schöne.
Gefällt mir gut.
Gefällt mir sehr gut. Meine, fällt jetzt vielleicht ein bisschen die Luft, habe ich zu spät aufgemacht, aber.
Ja, aber das ist. Es ist natürlich genau die Struktur oder das, was im Blaufränkisch gut tut. Vielleicht müssen wir ihn noch, wie gesagt, das war jetzt auch ein warmer Jahrgang bei mir, aber wir gucken natürlich, dass er noch frischer und noch leichter. Also mit 20 und 21 kommen ein paar witzige Sachen auch bei uns. Dass es noch, diese Trinkigkeit und dieses Frische, auch da ist wie beim Trollinger. Ja? Man muss einfach die Sorte sein lassen, was sie ist und nicht meinen, man müsste die in eine Richtung schieben, die ihr nicht bekommt oder nicht, was ihr einfach nicht so gut kann. Ich meine, man kann wahnsinnig mächtige Weine machen mit Blaufränkisch, aber ob das die besten sind, ist die Frage.
Na, richtig, ja. Und ob es die Sorte überhaupt sein soll, ne? Weil ich finde, Blaufränkisch ist schon, ich meine, das kann schon Kraft haben, aber trotzdem immer so elegante Kraft. Ne?
Aber ich finde schon spannend, wie auch die Österreicher, soweit ich das beurteilen kann, was das von Weg war, ja? Man hat ja zuerst mal, wir im Norden müssen wir zuerst mal beweisen, dass wir überhaupt Rotwein machen können. Das heißt, was heißt das am Anfang? Power ohne Ende. Viel Holz, viel Alkohol, Extraktion, Kraft. So, dann ist die Phase vorbei, jeder hat es kapiert, es geht. Und dann kommt ja die nächste Phase, wo man dann sagt, okay, jetzt geben wir das Feinere, Trinkige, Elegante. Und das, natürlich musst du aber auch die Kunden mitnehmen. Ich stelle halt immer wieder fest, dass die Kunden halt gern, manchmal schon, auch was, wenn sie Rotwein haben und viel Geld dafür ausgeben, dann wollen sie auch, dass es
Wahnsinn.
Power hat. Ja?
Das ist einfach so viel Arbeit, das ist in der Weinbar, wenn die Leute immer kommen und sie sagen, sie wollen Kaminweine. Und ich sage, wie jetzt?
Primitiv
und das sollen immer so Rotwein. Super konzentrierte, schwere Rotweine sein. Und du denkst so, Alter, da gegenüber ist der Italiener, halt ein Primitivo. Ich verstehe Primitivo nicht.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Primitivo. Bevor Willi mit seinem Rant weitermacht, kurz mal ein paar Fakten. Primitivo wird in Europa vor allem in Süditalien angebaut, zum Beispiel in Apulien. Die gleiche Rebsorte heißt in den USA Zinnfandel und ist vor allem in Kalifornien stark vertreten. Ursprünglich kommt sie aber aus Kroatien, wo sie Kriljena Kastelanski heißt. Ich habe versucht, es auszusprechen. Sorry an alle Kroaten, verzeiht mir. Primitivo schmeckt würzig nach Zimt und Nelken, schwarzem Pfeffer und dunklen Waldfrüchten. Die Hipster-Weintrinker und Sommeliers hassen Primitivo, weil er viel Frucht, Extrakt und Alkohol hat. Ein typischer Powerwein, also das, was vielen Leuten gefällt, aber bei Snobs wie Willi als uncool gilt. Aber lassen wir Willi doch selbst zu Wort kommen.
Ja, sonst würde der Deutsche immer intellektuell sein und dann bestellt er Primitivo. Primitivo, primitiv. Verstehst du? Einfach.
Okay.
Tick, nicht gut. Nein, also echt, verstehe überhaupt nicht.
Ja, weiß man, der Sinfandel ist ja gleiche Rebsorte. Ja. Läuft ja auch nach wie vor gut. Sogar berühmte Leute wie, was weiß ich, Rich machten auch Sinfandel. Der ist auch ein bisschen besser wie die anderen.
Ähnlich, aber ja. Aber dann ist trotzdem wieder was trotzdem, mit einer gewissen Würze und so weiter. Aber was da so teilweise echt raus? Ja. Ja, da passt dein Cola dann wieder. Ne?
Yes. Da merkst du gar nicht. In so einem Primitivo kannst du aber jetzt vielleicht sogar ziemlich viel Cola reintun, ohne dass du es merkst.
Vielleicht, ja. Das Einzige, was du merkst, ist vielleicht also das Sprudel, so die Kohlensäure.
Nein, man macht kein Rebsortenbashing, grundsätzlich nicht. Fällt man früher oder später auf die Nase.
Ja.
Der Grauburgunder, gutes Beispiel.
Ja. Puh, ja, stimmt. Ja. Bin ich, ja, leider.
Was, erklärt mir mal ganz kurz Grauburgunder. Ist das einfach eine Rebsorte?
Ja, braucht keiner.
Das ist für Sommeliers, so das, was für Sommeliers im roten Bereich der Primitivo ist, ist im weißen Bereich der Grauburgunder. So, da kann man ungehemmt drauf einschlagen, weil das ist der Massengeschmack. Ja, das darf einem quasi nicht schmecken. Das gibt es in der Musik, Entsprechungen. Das sind Sachen, die darf man nicht gern hören, sonst ist man sofort desavouiert, da ist man nichts mehr.
Ich glaube, das stimmt. Also vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen so, aber eigentlich weiß ich. Ich meine, man muss ja schon sagen, dass Grauburgunder ganz lang von sehr vielen Produzenten so produziert wurde, dass es einfach massentauglich gemacht wurde. Ich glaube schon, dass Grauburgunder vielleicht an sich gar keine so eine schlechte Rebsorte ist, ja. Aber ich glaube, dass sehr viele Betriebe es halt zu so einer gemacht haben. Natürlich, nämlich angesäuertes, alkoholreiches Wasser war das und mehr nicht. Das hat alles uniform geschmeckt, egal was her war.
Das ist immer noch so.
Also Südtirol oder Ruhländer, also das große Synonym aus Deutschland oder auch in Österreich. Das wurde halt teilweise in Holz gepackt, dann war es üppig und hat keine Säure gehabt. Und wenn es nicht in Holz gepackt wurde, dann war es ein bisschen so Maracuja, ein bisschen exotisch meistens. Aber es ist alles so.
Das klingt ja ganz geil.
Ja, was? Ja, also wirklich.
Aber was gibt es denn alles für Burgunder? Grauburgunder, Spätburgunder?
Ja, es gibt viele Burgunder, das ist aber jetzt nicht unser Thema.
Aber nur ganz kurz, Grauburgunder, Weißburgunder, die Weißburgunder gibt es auch?
Gibt's ja, noch? Sicher gibt es Weißburgunder.
Okay, geil. Aber das ist so ein Rebsorten-Bashing, dein vorher erwähnter Bernd Kreis, den ich natürlich auch sehr mag. ein guter Weinhändler bei uns in Stuttgart, der auch erstaunlicherweise meine Weine verkauft. Hat auch gesagt, es geht bei uns gerade sehr um die Rebsorten Württemberg. Was behalten wir? Was kann gehen? Was kann weg? Und dann ging es darum, für große Gewächse, was ist zugelassen? Und der Bernd hat auch gemeint, er hat schon viele große Grauburgunder probiert, aber selten einen großen Weißburgunder. Es ist seine Aussage gewesen. Und Grauburgunder hat schon die Anlagen auch für was, für große Weine. Er hat halt auch die Anlagen für was ganz anderes. Ganz klar. Und man kann den halt, ich glaube, dass Menschen, die Weine, die unbedarft sind, die nicht so viel Wein trinken und da auch keine Kenner sind, dass die halt das am liebsten trinken, von dem sie am seltensten enttäuscht werden. Weil die werden halt oft enttäuscht, wenn sie halt in die Restaurants gehen oder die jetzt eben nicht so weinaffin sind.
Ja.
Dann, sie trinken halt dann das, wo sie am ehesten das kriegen, was ungefähr ihrem Geschmack entspricht.
Ja, und das ist das Problem, was am wenigsten wehtut.
Ja, genau. Das trifft's. Aber daher kommt der Erfolg vom Grauburgunder. Und dann versuchen halt möglichst viele auf den Zug aufzuspringen und die Richtung auch so zu machen. Das tut der Rebsorte nicht gut, aber die Rebsorte ist an sich schon spannend, auch wie es überhaupt, glaub wenige. Ja. Guck mal, sogar Muskat-Trollinger, ja, also unser gemeinsames Lieblingsthema. Ich meine, es ist eine Rebsorte, da kriegen die Freaks, die sagen, hey, Muskat schon, schwierig. Und Trollinger, also sind praktisch das.
Also das ist das erste also, Mal gesehen. Also
Welzebub und Satan.
Das war für mich ein Ding. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt.
Das ist zwei Sorten halt einfach, oder wie? Wie du Rock-Hop, oder wie?
Rock-Hop.
So hört es sich nicht an. Muskateller und Trollinger, oder wie?
Nein, nicht
für die ganz Profis so. Hört sich eher wie volkstümlicher Schlager an.
Volkstümlicher, ja, stimmt ja. Tatsächlich, ja.
Ja. Ja, aber man kann eben was ganz anderes. Also es die Rebsorten, der Vergleich hinkt. Also Muskat-Trolling ist eine alte Muskateller-Sorte, die total witzige Weine machen kann mit wenig Alkohol. Also die Aromatik ist da, aber wenn man die Aromatik nicht künstlich betont, dann ist das total zurückhaltend und nett und frisch. Und also ich trinke das selber echt gern und wir pflegen das und haben auch Erfolg damit.
Ich finde es auch gut. Du machst zum Beispiel einen guten Muskateller.
Einfach ja, so da machen wir allerdings sehr wenig, das stimmt. Das ist ja Muscatella ist bei uns, steht auf einem eigentlich sehr schweren Boden, das macht es uns schwer, das Leben schwer, aber ja, Muscatella geht aber super. Muscatella ist eine unserer uralten Rebsorten. Die gab es schon, soweit man weiß, welche Rebsorten man pflanzt, gab es bei uns Muscatella. Ja.
Aber deine ist auch trocken und hat Zug und so. Also ja, was klar. Jetzt ohne jetzt.
Wir bemühen uns.
Nein,
aber Muscatella, wenn du wisst, das von der Pfalz und so, die stehen auf leichteren Böden. Muscatella ist eine ganz, ganz schwierige Rebsorte im Anbau. Und die steht bei uns auf einem schweren Boden. Wenn es jetzt im Herbst noch ein bisschen zu viel regnet, dann von heute auf morgen gehen dir die Trauben kaputt. Da musst du nur noch rennen und die retten. Ja. Und das ist ein bisschen mühsam, ein bisschen anstrengend. Aber ich liebe die Sorte auch echt. Mach's echt gern.
Super. Jetzt haben wir zum Schluss noch einen Riesling. Ein bisschen Säure
noch. Boah, Säure, ja, wenn du das Säure erwartest.
Weil du vorher gesagt hast, enttäuscht sind immer alle enttäuscht. Ich finde immer die enttäuschten Gesichter am besten von Gästen, die Grauburgunder bestellen und dann stellst du ihnen dein Lämmler großes Gewächs hin und dann sind die Gesichter richtig enttäuscht, weil auf einmal haben sie Grauburgunder mit Säure im Glas. So, ja.
Also Grauburgunder ist echt das ganz große Thema, natürlich Ertrag, ja, und Lesezeitpunkt und eben nicht verkitschen durch Reinzuchthäfen, die ich habe nichts, also Reinzuchthäfen sind kein Teufelszeug, aber wenn du sie falsch einsetzt, macht es ja keinen. Dann fällt halt der Reiz. Wir gucken eigentlich, dass wir, also wir machen zurzeit alles Sponti, wobei 18, muss man auch mal sagen, das geben ja auch selten Leute zu, 18 war von den Gärungen her, weil wir ganz wenig Hefeversorgung hatten aus den Weinbergen, weil es so heiß war, haben wir echt ganz langsame Gärungen gehabt und das war nicht so ohne.
Wie ist da dieses Jahr gegangen mit der Gärung? Ich habe jetzt schon mit ein paar Weingütern gesprochen, die ein bisschen Probleme gehabt haben.
Echt? Nee. Also dieses Jahr, also es war klar, wenn wir viel Wasser haben, viel gute Wasserversorgung, dann ist bei uns auch die Gärung gut. Das hängt ganz eng damit zusammen, wie die Mikroflora im Weinberg ist. Die Mikroflora für die Gärung kommt aus dem Weinberg. Die ist zwar auch im Keller da, aber normal, gerade die Deutschen und wir auch, wir putzen ja im Keller doch ziemlich sauber. Also unser Keller, würde ich mal behaupten, ist ziemlich, zwar nicht steril, aber sauber. Wir vergären ganz viel in den Fässern, die natürlich nie steril sein können, auch beim Weißwein. Aber das Wichtigste, da bin ich total überzeugt, deswegen interessiert mich auch Biodynamie und so ganz stark. Von draußen, die meiste Mikroflora kommt aus dem Weinberg. Und es gibt auch Versuche, wo sie Trauben, also Gescheine schon gleich nach der Blüte oder während der Blüte schon eingepackt haben, also dafür gesorgt haben, dass keine Mikrobiologie hinkommt im Weinberg von außen, von der Luft her. Und haben dann markierte Hefestämme auf dem Boden ausgebracht. Und dann hat man später im Herbst diese Hefen in den Trauben gefunden, was bewiesen hat, dass Hefen, Mikrobiologie, im Saftstrom, also in der Rebe, transportiert wird. Und das ist natürlich ein Thema super spannend für wieder Bodenbewirtschaftung, Biodynamie, was passiert Herkunft. Da?
Weil du gerade Biodynamie Herkunft. Sagst, wird es da Bewegung
dahin. Wir sind dabei, ja. Ich bin noch nicht offiziell biodynamisch, aber ich finde es gibt einfach, ja, wir sind auf dem Weg. Aber es ist halt, müssen alle mitziehen. Wir haben über 200 Parzellen und ich will das halt richtig machen. Also wir machen da so ein paar längere Versuche und und vor allem, das geht nur mit Kollegen. Du kriegst das eigentlich allein. Du musst oft mit der Erfahrung von Kollegen auch da. Ich habe da Kontakt mit einer tollen Gruppe. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal dabei bin. Und dann schauen wir mal.
Respekt an die Gruppe, Respekt, oder wie?
Ich weiß, ich kann.
Irgendwer, okay.
Also ich finde die Leute cool. Auf jeden Fall mal schön. Also ich bin da gerade im Werden. Finde ich total spannendes Thema.
Verstehe.
Und gerade die Hefengeschichten, total krass. Also ganz eindeutig, kommt jahrgangsabhängig aus dem Weinberg. Und es gibt Weinberge, ich habe zum Beispiel für mich ein ganz gutes Beispiel. Ich habe einen Gewürztraminer Weinberg in Untertürkheim unten und der hat einfach eine Hefeflora schon immer. Wir wollen da Süßwein machen und der Junge, der gärt einfach, der wird verrückt. Also beim Riesling würden die sofort aufhören zu gären, wenn die Zuckerkonzentration zu hoch ist, ist für die Hefe ganz arg schwer. Mhm. Der Gewürztraminer, der würde wahrscheinlich 19% machen.
Marschiert durch.
Ja. Keine Reinzuchthefe, das ist einfach dort und Jahr für Jahr immer das gleiche Spiel. Ja. Und anderswo haben wir mit Rieslingen Themen, dass die mit 90, also dass die mit 15, 20 Gramm gern aufhören wollten.
Also gern stecken bleiben. Ja.
Genau.
Na cool. So. Wie ist es bei dem gegangen? Wir haben jetzt Riesling Reserve 2018.
Das sind typische Langgärer da. Also die ganzen großen Gewächse bei uns tun meistens schon langsam. Also die gären, die fangen normal im Oktober, November an zu gären und gären dann so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
Was?
Normal im Sommer sind sie dann trocken.
Du wirst nicht nervös?
Doch. Das kotzt mich an.
Ich habe vor kurzem von
und ich ändere die Musik im Keller.
Wenn es 15 Tage da braucht. Ja gut, da brauchst du Jazz natürlich.
Ja, da muss man echt was Härteres nehmen. Da muss man die Rhythmen erhöhen. Die Rhythmen ein bisschen knackiger machen. Ja.
Ich habe vor kurzem von einem Winzer geredet. Er hat gesagt, wenn es länger wie 15 Tage dauert, kann er nicht mehr schlafen.
Oje. Ja, für das sehe ich noch ganz gut aus. Nee, das mit dem Schlaf, da gewöhnt man sich dran. Das habe ich schon, früher habe ich gedacht, man braucht die langen Gärungen für geile Weine. Glaube ich nicht. Also ich glaube, man kann schon bis Weihnachten die Gärung durchhaben und es ist trotzdem ein toller Wein. Bei dem, da waren einige Sachen ganz trocken schon. Ein paar Fässer haben noch gegoren. Es sind auch verschiedene Weinberge hier. Das ist ja die Reserve. Das heißt, es sind drei große Gewächsweinberge.
Aus welchen
großen Gewächsen? Also Lämmler,
Lämmler.
Ulbacher Götzenberg und Schneider Altenberg.
Wie viele große Gewächslagen hast du eigentlich?
Ich habe noch mehr, aber wir verwenden zurzeit nur Götzenberg. Und okay. Wir haben noch in der Türkei haben wir Mönchberg und so. Aber das sind teilweise kleine Sachen und teilweise junge Weinberge. Es macht keinen Sinn. Also wenn wir da was merken, wir vergären alle Weinberge für sich nach wie vor, weiß wie rot. Und wenn uns da was auffällt, dann wird es auch so gefüllt werden irgendwann. Hier haben wir das Gegenteil gemacht. Mir hat es immer gereizt. Ist ja klar, wir probieren im Keller. Ganzen Winter über, Herbst über, ja, über. Und ich gebe ja tolle Beispiele in der deutschen Geschichte, Geheimrat J und so, oder Cuvée Frédéric Emile von Trim im Elsass, wo auch Lagen-Cuvées sehr, sehr spannend sein können. Und wir haben da einfach rumprobiert und aus diesen drei großen Lagen, als wir die für die großen Gewächse abgestochen haben, gesagt, wir probieren es einfach mal und legen es nochmal zusammen. Und sind ein Jahr noch im Edelstahl dann aber auf der Feinhefe geblieben und haben es dann abgefüllt. Das nennt sich jetzt einfach Riesling Reserve. Und wir stellen das sozusagen mal zur Diskussion. Ich finde es ganz spannend.
Einfach mal gegen den Lagentrend
wieder mal was dagegen, zusammenlegen. Ja, eigentlich ist dagegen, aber ich finde natürlich die Lagen auch super spannend. Also die Lagen ist in Deutschland einfach ein großes Thema. Und das ist auch, da spricht es nicht dagegen. Aber wieso nicht die Vorteile der Lagen miteinander kombinieren? Manchmal für einen spannenden Wein. Also ich will, also die Denkverbote mag ich gar nicht. Also da, sonst wäre ich da nicht, wo ich jetzt bin. Also wir machen dauernd Sachen anders. Und das auszuprobieren ist, glaube ich, sinnvoll.
Also ihr habt noch ein paar Weine im Keller von verschiedenen Lagen, die noch nicht das Licht der Welt erblickt haben, die ihr noch weiter probiert, bis du gesagt hast, ihr merkt dann, da tut sich was und jetzt.
Also im Rotwein habe ich ja, das ist ja auch eine Geschichte, ich habe die Lagen gar nicht verwendet, weil bei uns in Fellbach, der Lemmler, der war, als ich angefangen habe, verseucht für mich im Kopf. Fellbacher Lemmler, das war für mich sofort Trollinger halbtrocken, Literflasche. Ist eine der besten, wahrscheinlich die beste, manche sagen die beste Lage in Württemberg, gibt's nicht, das kommt ja auf den Jahrgang an, aber wir sind top. Also die Fellbacher Lemmler ist eine der Top-Lagen. Und das war für mich. Im Kopf war das sofort dieser Trollinger Halbtrocken-Thematik. Das mag ich fürchterlich. Und deswegen habe ich meine besten Weine gar nicht so genannt. Ich habe das größte Stück bei uns im Lemmler, hat auf Schwäbisch Simmerrot geheißen. Mhm. Und das Simmerrot habe ich auf Simonrot auf Hochdeutsch verballhornt und habe das als Marke genommen für meine besten Rotweine. Ach, geil. Und diese Lagen jetzt, die wir haben, die kommen gerade alle unter diesem Simonrot-Begriff in den Markt.
Ah, okay, das habe ich bis jetzt auch noch so richtig gecheckt.
Sozusagen so ein Sub.
Unser Genpool. Unser Genpool.
Geil, der Podcast, da lerne ich auch was.
Und genauso ist beim Weißen mit dem Bergmantel. Das haben wir jetzt mit dem Weißen mit dem Bergmantel vor. Wir haben jetzt ein paar, wir vergären, also im Remster hinten haben wir ein paar echt spannende Lagen. Beutelsbach und Schneid, echt gute Lagen. Also ich bin jetzt der Einzige, der in Städten kein Pulvermecher hat von allen, aber ich brauche nicht auch noch mal einer. Aber da gibt es echt spannende Sachen und es ist genauso. Wir beobachten das jetzt und gucken, jede Lage für sich, jeder Weinberg für sich. Und wenn was Spannendes kommt, verspreche ich euch, dass es dann auch unter der Lage vermarktet wird.
Geil.
Zurzeit ist es dann Bergmantel.
Also so okay. Eine kleine eigene Marke sozusagen aufbauen von dem
Rot. Also für uns war das ein Riesenerfolg mit dem Simon Rot. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja.
Und das macht ja auch keiner kaputt. Also wir zahlen alle paar Jahre die Patentgebühr. Und das ist mein Ding, ja. Und ich bin da auch meiner eigenen Idee und meiner eigenen Qualität verpflichtet. Und ich bin inzwischen selbstbewusst genug zu sagen, okay, das zählt auch ein bisschen was.
Voll gut.
Also Riesling ist auch gut. Schmeckt ja, gut. Jetzt nicht so, also ist halt schon so eine Reserve, nicht? Immer wenn ich Reserve liest, denke ich mal, es ist so. Ist
liegen geblieben, gell, hat man nicht verkaufen können.
Ja, liegen geblieben, aber ist halt so ein bisschen ein Hefe-Riesling, so, weißt du?
Also der braucht auf jeden Fall noch viel Zeit. Wenn du den in der richtigen Reihenfolge hast, ist ganz cool. Also ich habe jetzt eine tolle Probe bei mir daheim gehabt mit privat, also Weinfreunden. Da haben wir das erste Mal wirklich Basis angefangen. Ja, Steinwege heißt die bei uns. Und Ortswein, so ganz klassisch. Und dann haben wir zum Schluss die Reserve. Und es war wirklich, also es war stimmig. Ja, und das ist ganz wichtig.
Also du meinst, der braucht noch, das heißt, wenn man die Flasche jetzt in 5 Jahren aufmacht, dann meinst du erst...
Also ich glaube, dass er in 5 Jahren, also der hat definitiv die Anlagen. Wenn er es nicht hätte, dann wäre es der Begriff Reserve.
Das ist alles gut. Da, ja. Säure, Kraft, Körper.
Ja, Frische. Diese Hindernisse. Also ja, mal sehen. Ja, wir haben genug davon. Wir haben so viel abgefüllt. 2018 war für uns toller Jahrgang, auch im Öko-Bereich. Endlich mal Also auch ein normaler Ertrag, ja, weil wir haben jetzt doch auch, mit, auch im Württemberg Froschthagel, boah, ist immer ein Problem bei uns, immer ein Thema. Wir haben echt wenig niedrige Erträge gehabt. Niedrigste 20 und 21.
Was ist niedrig? Um Hektar?
Also wir haben dieses Jahr, das kann ich nochmal gar nicht laut sagen, meine Bank hört vielleicht zu, wir haben dieses Jahr 30 Hektar auf dem Hektar gekriegt.
Ja, gut. Drei Hektar, hat er gesagt.
30 Hektoliter am Hektar, hat er gesagt.
Das ist wirklich wenig.
Ja, gut, für die ein oder andere Region ist das ja total viel.
Ja, Burgund hat dies ja noch weniger. Ja. Ach, das ist echt ein bisschen. Aber ich denke immer, ganz wichtig ist, dass es nicht zu viel gibt und der Wert steigt auch, glaube ich, wenn die Qualität stimmt. Ganz wichtig.
Wird es weiterhin so bunt weitergehen mit dem?
Nein, wir wollen uns auch fokussieren. Also es gibt ein paar Sachen, Muscatella zum Beispiel ist natürlich auf der Liste.
Was der wegkommt?
Ja.
Ja, ich weiß. Jetzt nicht, machst du einen guten Muscatella, wieso kommt das?
Ja gut, aber ich will schon ein bisschen fokussieren und in der Lage haben wir zum Beispiel geniale Weißburgunder stehen. Die werden jedes Jahr richtig gut. Okay. Wir wollen schon, also der Schwerpunkt wird sein, aber ich tue mich wahnsinnig schwer. Mein paar junge Kollegen
merkt man gar nicht.
sagen Riesling, wir machen nur noch Riesling Lemberger.
Sogar und, beim Reden tust du es schon schwer, das zu sein, dass es kommen wird.
Ja, das heißt, ich müsste jetzt ja irgendeinen Weinberg roden und das tut schon weh. Also wir roden schon Weinberge, aber nur die, also wir haben jetzt seit 25 Jahren rode ich hauptsächlich Trollinger und irgendwelche Müller-Thurgauer und Müller-Thurgauer übrigens auch keine schlechte Rebsorte, wenn sie an den richtigen Stellen steht, also oder richtig gemacht wird. Also ich will mich ein bisschen fokussieren, weil natürlich man zur Zeit sieht, dass man kommt natürlich leichter vorwärts mit der Qualität, wenn man mit weniger Sorten arbeitet, glaube ich. Man tut sich leichter. Aber es gibt auch Gegenbeispiele in der Pfalz, in der Südpfalz. Meine Güte, mein Yogi, der macht auch 1000 Sorten und alle geil. Ja, also wenn ich mir gesehen, geht auch.
Ja. Aber jetzt, also ohne Schleim, du bist da ein Gegenbeispiel. Ich habe mir das wirklich. Und jedes Mal, wenn man mit dir redet, man findet die Begeisterung, das Leuchten in den Augen, egal worüber du gerade sprichst, das ist immer. Weil manchmal hast du so Winzer, die stehen da und sagen, ja gut, das haben wir mitgemacht, das werden wir jetzt dann eh irgendwie ändern. Aber dir ist immer wurscht, was es ist. Sei es Pinot Noir, sei es Blaufränkisch, sei es jetzt Muscat-Trolling oder irgendwas. Es ist immer, und du erklärst genau, was gibt es da, was haben wir da geändert, wie wollen wir da noch besser werden, was gibt es da. Und das ist schon, also die Begeisterung ist auf jeden Fall.
Ja, ohne die Begeisterung
sehr, da muss ich echt sagen, Chapeau, weil ich könnte das nicht so. Also.
Also ohne Begeisterung könnte ich unser Arbeitspensum oder die Geschichte nicht schaffen. Also wir haben auch schon schwierige Zeiten. Also es ist schon ein Thema, das Weinbau. Ich glaube schon, dass es, also ich bin total optimistisch, gerade auch was Württemberg und Remsen angeht. Aber einfach ist nicht. Ja. Und man muss schon Begeisterung, ohne die Begeisterung kann ich es vergessen.
Und man merkt es auch in der Qualität der Weine und auch an den. Entschuldigung, jetzt haben wir ganz vergessen heute die ganzen Preise übrigens, gell?
Ja. Die Preise sind toll.
Da war so viel jetzt. Ey, Feinschmecker-Aufwertung, Eichelmann, Höchstpunktezahl, was war noch alles, Falstaff, also überall gerade abgeräumt.
Ja, ist ja schön. Also das tut uns gut. Ich habe übrigens einen riesen Respekt auch vor den Leuten, die da bewerten. Ja, weil ich habe selber schon, wenn du bei Blindproben dabei bist und versuchst da mal den Leuten gerecht zu werden, ist nicht so einfach. Ja. Also ich finde es toll, dass es die gibt in Deutschland, diese ganzen, ist nicht wirklich nicht so selbstverständlich. Ich finde es schon wichtig, dass drüber geredet wird. Und ich mag es auch am liebsten immer, wenn Leute eine Bewertung abgeben und ihren Namen drunter schreiben. Was ich überhaupt nicht mag, sind diese Massenweinverkostungen, wo dann 100 Leute den Wein probieren. Ich finde immer, Wein ist subjektiv und auch beim Verkosten, weil jeder hat einen anderen Geschmack, ja, ganz klar. Und ich will wissen von einem Mann, der echt eine Ahnung hat, oder von einer Frau, die international unterwegs ist, die Ahnung hat von dem Geschäft. Und wie die sagt, dein Wein ist geil und ich schreibe jetzt so und so viele Punkte und schreibe meinen Namen drunter. Das ist für mich die Bewertung, die wichtig ist. Und vor allem auch bei Wettbewerben, dass die guten Leute mitprobieren. Ich als Junger, ich habe dazugelernt, ich habe ja gar nicht so viel mitgemacht als am Anfang. Und das beste Beispiel war, mein erster Gewinn mit dem Spätburgunder, das war echt witzig, Bunte Wein Award. Da hat die Bunte damals hat einen Wein Award ausgeschrieben. Ja, Bunte. Und da wollte ich natürlich nicht mitmachen, weil was schicke ich meinen Wein zu Bunte? Da kam die Anfrage, schick deinen Wein. Ich habe gesagt, Bunte? Ich schicke doch zu Bunte keinen Wein. Ja. Dann hat mich dann eine Sommeliere lustigerweise angerufen und hat gesagt, pass auf, Du kannst da ruhig mitmachen. Da machen alle die ganzen Guten. Das war für mich damals also von Meier-Näkel bis Becker und Fürst und alle haben mitgemacht. Dann habe ich meine halt doch hingeschickt. Dann haben wir damals, das war der erste mit dem 99er Spätbohnen, 97er Spätbohnen Reserve, haben wir den Preis gewonnen. Das war mein erster großer Preis. Ja.
Und ja, auch, hat auch die Focus Weinbar des Jahres gewonnen.
Ja, da hat auch einer was gewonnen. Ja, ja, ich habe schon mitgekriegt. Ja, ja.
Das war wieder Gewinner die ganze Zeit. Ne? Ja,
hier sind alles Gewinner unterwegs.
Wir haben der Straße der Gewinner.
Das ist ein bisschen schmerzhaft. Da musst du ja Autogramme schreiben hier am Platz, oder?
Kommt sicher. Ja.
Nur für mich.
Immer. Schreibe Curly drauf.
Aber apropos Curly, wir brauchen von dir noch
Wein, mehr Wein.
Mehr Wein und einen Song deiner Wahl für unsere fabulöse Terroir Adiletten Spotify Playlist. Da würden wir uns sehr freuen, wenn du da einen Song
Ich habe vorher was geschickt. Ich habe mir kurz überlegt, ob man einfach dieses vom Thelonious Monk, da dieser geniale Jazzpianist, der den Bebop mehr oder weniger erfunden hat.
Bester Mann.
Da würde ich was schicken, aber da ist so schwer, noch mich zu entscheiden, ob einfach dieses Thelonious oder Evidence. Oder Evidence ist cool. Von dem.
Das finde ich cool. Find ich auch gut.
Da gibt es auch eine tolle, also was ich ganz arg mag, ist, da hat er eine geniale Aufnahme gemacht, in der, die auch so spät, das ist ja ganz lustig, dass die auf einmal irgendwie ausgegraben werden. Carnegie Hall 57 mit John Coltrane als.
Oha.
Ja, und das ist Hammer. Da würde ich, aber das ist alles so lang. Also von dem her gesehen, da bin ich dann wieder weggekommen davon, ob das nicht so lang ist für eure Playlist. Was halten denn eure Hörer
nicht so
aus?
Lang wie die ganze Playlist.
Chili Gonzales hättest du jetzt auch sagen können.
Chili Gonzales, richtig geiler Mann. Ich bin in einem Hörspiel, wo der auch
spielt mitmacht. Jetzt, der spielt jetzt im Konzerthaus, wenn kein Lockdown kommt, am 14. Dezember.
Also das ist auch
Und cool. Ich habe gehört, wo die Aftershow-Party ist. Ich sag's aber nicht.
Oh. Oh.
Mann, aber das ist auch genial. Das ist auch richtig
geil. Richtig geil, Chili Gonzales, ewig. Willst du noch was wissen vom Curly eigentlich?
Ich glaube irgendwie, was ich wissen wollte von euch, was, also von dir wollte ich mal was wissen, aber
von
Curly bin ich mal gespannt. Was von Curly?
Die Frage, ganz frei.
Ja. Was müsste Also bei dir war mir die Frage relativ einfach. Beim Curly habe ich gedacht, ich kenne ihn nicht, ich lasse das mal auf mich zukommen.
Jetzt hast du auch keine, weil das so ein interessanter Typ ist.
Nee, was müsste was würde dich motivieren oder was müsste ich tun, damit du mal ein paar Tage in die Weinlese mitgehst mit deinem Body, hier, mit deiner Power?
Anrufen einfach.
Echt?
Und ja, die Nummern werden ausgetauscht.
Safe, ich würde auf jeden Fall
einfach.
Ey, ich war auch schon tatsächlich zwei, dreimal in einem Weinberg und ich fand das krass beeindruckend, wie steil das tatsächlich auch sein kann. Und je mehr ich jetzt darüber höre, da würde mich das tatsächlich mal reizen, da mal live mit dabei zu sein und mit anzupacken, um mal zu sehen.
Ich wäre gespannt, wie lange du durchhältst.
Bestimmt nicht lange, aber ich meine, der Wille erzählt.
Also ich finde, es ist gebongt, oder?
Ja, sehr.
Das war auch die Gelegenheit, du fährst in Herden und bist auch mal bei mir.
Ich wollte nicht bei dir.
Ich fahre einen Gepäckträger mit bei dir.
Habe ich gleich zwei billige Sklaven
für den nächsten Mal. Könntest du den neuen Flügel ein bisschen bedienen? Kannst du eigentlich Klavier spielen?
Der Wille zählt.
Nicht immer.
Okay. Nee, aber wie gesagt, da würde ich sie gerne mal, wenn wir da unten vorbeikommen, dann machen wir das.
Ja, die Weinlese ist halt, wenn du da gerade vorbeikommst im März, ist es mit der Weinlese relativ schwierig. Aber
nein, ich komme vorbei, wenn sie ist. Ich bin flexibel.
Okay.
Ich richte mich nach der Lese.
Also das ist ja gut. Aber was bei dir, ich wollte immer wissen, was wir Stuttgarter tun müssen, damit es eine Filiale von der Freundschaft Bar in Stuttgart gibt. Ja? Weil in Stuttgart gibt es immer noch keine richtige, eine bemüht sich, aber es gibt immer noch keine richtige Weinbar in Stuttgart. Es ist ein Skandal.
Das ist echt ein Skandal. Egal,
in Mainz gibt es eine, ja.
Aber gibt's nicht, was gibt's in Stuttgart? Gibt's ja nicht denn das Taos oder
Taos
so?
Taos ist, ja, ich sag ja, das geht so, ja, das ist so, ist genau, okay. Ja.
Die neue Freundschaft.
Die neue Freundschaft.
Ja, aber die Frage
Nein,
ist
ich
halt,
weiß gar nicht, keine Ahnung, ich war glaube ich einmal in meinem Leben in Stuttgart, da war ich beim Bernd Kreis.
Das ist wenig.
Digga, das ist echt wenig, das geht eigentlich nicht klar.
Ja, was mache ich in Stuttgart?
Ey, ist voll geil, Digga, da kannst du tausend geile Sachen machen, ja klar. Säcke.
Vielleicht sollte man nach Stuttgart
erstmal.
Aber nein, wir überlegen öfter, was wir so machen, der Shelly und ich.
Stuttgart wäre ein praktischer.
Und dann haben wir schon wieder so viel Arbeit, dass wir gar nicht wissen. Gott sei Dank, danke.
Stuttgart wäre ein bracher Acker für euch. Also, ich würde einen Samen legen. Ja, und würde
aber, die Stuttgarter geben mir ja nicht so gern Geld aus für Wein.
Ach doch, die Stuttgarter.
Königstraße geht schon was.
Nein, die Stuttgarter wollen überzeugt sein. Die Stuttgarter sind nur schwerer zu überzeugen. Die Stuttgarter haben einen Haufen Geld und würden es auch gern ausgeben, aber sie wollen nicht verarscht werden. Das heißt, wenn du eine richtig gute Qualität hast, sicher bei uns, zwei Standardläden, alle voll, ja. Wenn du eine richtig, früher haben sie sich nicht beim Genießen erwischen lassen wollen. Das ist ein Tempi Passati, ja, das ist vorbei. Aber inzwischen, die wollen nur nicht verarscht werden. Ja, wenn du, die gehen dorthin, wo es gut ist. Und dann tut es ihnen auch nicht weh. Ja, also bin ich überzeugt.
Das ist Project 222.
Kleines Gesichtsausdruck ist gerade so, yo.
Let's go, Digga, ich hab
einen Bock. Genau,
ich mach's.
Du, genau.
Aber konkrete Arbeitsanweisungen.
Sichere Konkursparty, ja.
Ich mach einen Späti auf mit Petrus, Digga, let's go.
Ah, ich hab schon gesehen, ich habe da jetzt einen kleinen Funk, ein kleines Samenkorn bei euch im Kopf.
Ja, ja,
das wird jetzt wachsen.
Wann hast du das letzte Mal Petrus getrunken? Weil wir vorher gesagt haben, Merlot, du machst
das letzte Mal, den Jahrgang weiß ich nicht, aber es war bei einem anderen Weinhändler, nicht beim Kreis in Stuttgart. Mhm. Der war in dem Abend schon ein bisschen angeschickert mit einem Kumpel zusammen. Ich kam da rein, habe Wein geliefert und hat gemeint, also die haben beide Zigarren geraucht, dann hat er mir sein Glas entgegengestreckt, hat mich reinriechen lassen, hat mich gefragt, was es ist. Das war das letzte Mal, ich schaffe mit denen übrigens auch nicht mehr zusammen.
Okay.
Und,
komisch.
Ja, ich habe dann reingehauen und habe gesagt, das ist für mich irgendein kräftiger Spanier, also durch den Rauch, ich habe gesagt, ich glaube, das ist irgendein kräftiger Jocher oder sowas.
Das Zedern halt.
Ja, es war ein bisschen krass.
Okay.
Naja. Und richtig getrunken habe ich, aber es hat jetzt, ist kein Zufall mit dieser Geschichte mit der Bunte Wein Award. Ich war da nämlich, das war damals Bühlerhöhe, war die Preisverleihung.
Oh, nice.
Yeah.
Und tatsächlich hat die Sommiere, genau an dem Tag, als ich angereist bin zu der Preisverleihung, hatte ihren irgendwelche russischen, die sind in Baden-Baden da ziemlich unterwegs, hatte sie eine Flasche Petrus verkauft und hat mich mit dem Sommierschluck teilhaben lassen. Ja.
Mm.
Das war 2001.
Und war es dann so?
2002.
Wow.
Nein, überhaupt nicht.
Nice.
Um es ganz klar zu sagen, war es nicht.
Ja, ich bin auch.
Nee, also
es geht heute nicht um Petrus, sondern um Schneidmann, aber bei mir war es das letzte Mal auch so. Ich
war Petrus, du bist nicht total besonders beeindruckend.
Du bist ja total, sitzt da und denkst, oh ja, Petrus jetzt. Und
das also war doch sogar, kein Merlot in Färber.
War sogar aus der Magnum.
Schon wieder umentschieden.
Und dann haben wir doch, davor hat man Flight Piemontesa, das war ein 90er Geier und ein ganz alter Roania.
Ja, okay. Wow.
Wusste gar nicht, dass die so lange Wein machen überhaupt. Das war beides so gut. Und danach kommt der Petrus und das war dann irgendwie so.
Ja.
Aber das sind auch oft so Abende, wo jeder Wein irgendwie ein Wein des Abends sein kann. Ist man dann oft übersättigt und dann macht man irgendwie. Aber trotzdem war es nicht so.
Den Fehler machen wir oft, gell? Wenn wir schon Gas geben, dass wir dann die ganz großen Sachen alle so in der Reihe rausholen.
Ja, genau.
Und das ist totaler Quatsch.
Richtig,
ja. Das ist echt,
die machen sich halt gegenseitig dann Konkurrenz.
Das ja, die Fallhöhe ist auch wichtig, ja. Sonst macht es keinen Spaß. Du brauchst Fallhöhe.
Wenn du 10
Grades. Du brauchst einen Trollinger.
Ja, genau. Fang mit dem Trollinger an und dann kann nichts mehr schief.
Ich trinke sehr schon einen Schluck Cola. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr
auf die Weinlese.
Auf die Weinlese.
2022.
Und vielen
Dank. Wird ein großer Jahrgang werden, weiß ich jetzt schon.
Der wird riesengroß, würde ich sagen. Ein
geiler Jahrgang.
Große Nase.
Wird das? Werden wir es hängen.
Ich bin gespannt.
Boah,
ja. Ich habe krass Hunger. Wo gehen wir denn jetzt?
Ja, ich bin richtig hungrig.
Ja, aber so schlimm wird der Hunger nicht sein. Aber ich war jetzt erst, mein Problem, ich war vor 3 Wochen, war ich mit der Family in Paris. Leider muss ich in dem sagen, ich verreise sehr gern mit der Family, aber die ist natürlich nicht so kompatibel, wie jetzt ihr wärt, wenn man abends in ein richtig geiles Restaurant geht mit der Hammer-Weinkarte. Ich hatte beim Kreis, der Weinhändler, der hat mir den Tipp gegeben und wir waren da und ich konnte natürlich nur einen Bruchteil genießen. Und ich würde sagen, ich glaube von Berlin, also von Stuttgart ist man 3 Stunden da, von Berlin aus kann es nicht viel länger sein, Paris, so aus meiner geografischen Kenntnis kann es kein großer Unterschied sein. Ich würde sagen, wir gehen heute Abend einfach Le Petit Sommier am Montparnasse.
Wir steigen jetzt in TGV.
TGV, es ist ein Witz. Du bist gleich da, 2 Kaffee und du bist da.
Helikopter,
wollen wir nie.
In Paris?
Geil.
Nein, in dem
Lokal. Okay, Digga, geile Bistro-Küche, gehoben, wobei die Küche echt nicht so im Mittelpunkt, die Küche ist gut, also ich fand's gut, aber die Weinkarte ist der Hammer. Und für Paris, cool. Hammerpreise. Also wirklich so, dass man nicht völlig überzogen. Ist richtig gut, macht richtig Spaß. Tolle Loire-Karte und was mir halt immer Spaß macht. Wir Württemberger sind ja sehr mit Loire. Ich überlege mir immer noch, von wegen Fokussierung, Chenin Blanc. Okay, vergessen wir das.
Okay, was?
Le Petit Sommelier. Wir fahren jetzt gleich los. Ich habe vorher gecheckt, wann der Zug geht.
Okay, sehr gut. Ich brauche aber noch einen Köfte vorher. Let's go!
Zack, zack.
Der reicht bis Paris.
Vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall hier warst bei Terroir und Adiletten. Checkt auf jeden Fall die Spotify-Playlist mit dem neuen Song von Thelonious Monk.
Ja, auf jeden Fall.
Habe ich gehört.
Machen wir doch Monk, okay?
Ja, genau.
Machen wir
Monk. Ich meine, wir müssen die Leute auch ein bisschen erziehen. Das ist wie beim Wein, so muss man so eine Musik auch ein bisschen machen.
Das ist gut, okay, wir machen das große Ding.
Mega. Prost, danke.
Super.
Cheerio. Hey,
danke euch.
Oha, das war Jazz.